Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
Hier ist der Herd- und Ofen-Podcast. Ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Peter Brück und ich begrüße außerdem, wie immer, an meinem Küchentisch meinen lieben, herbstlich gestimmten Freund und Podcast-Kompagnon Michael Bielitzer. Hi, Billy.
Hallo Peter, heute hast du gar nichts zu meinem Aussehen gesagt.
Stimmt, mache ich sonst immer, sonst, ne? Siehst aus wie ein Kürbis und so, ne?
Genau.
Ich könnte was sagen.
Ja.
Ich erkenne Veränderungen in der Barttracht.
Ja.
Du machst doch nicht etwa wieder mit bei Movember dieses Jahr.
Doch, tatsächlich.
Ja?
Ja. Habe ich mich entschlossen nach 2 Jahren Pause wieder.
Ah, sehr gut. Ich finde ja, dass dir das hervorragend steht. Movember, wer es nicht kennt, den ganzen November über einen Schnurrbart tragen für den guten Zweck, könnt ihr ja mal googeln. Und dann fällt mir noch was auf, Billy, nämlich es ist rattenkalt geworden draußen.
Ja, stimmt. Ich muss ja immer durch dunkelste Straßen zu dir fahren, Landstraßen.
Ja.
Mal Heizung und Sitzheizung voll aufgedreht.
Ja.
Ist echt kalt geworden.
Ja,
ne?
Ist echt kalt geworden. Nachtfrost haben wir gehabt schon mal.
Und schöner Regentag heute.
Ja, lecker. Ungefähr 4 Grad heute. Ne? Und in den nächsten Tagen soll es dann direkt wieder 17 Grad werden.
Mhm.
Und wenn wir aus dem Fenster gucken, sehen wir die bunten Blätter an den Bäumen. Und all das ist... Genau, ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir Herbst haben. Und um den geht's bei uns heute, um den Herbst, diese tolle Jahreszeit, die die heimischen Küchen so unglaublich bereichert. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einmal pro Quartal oder besser gesagt einmal pro Jahreszeit mit so einer Folge zur saisonalen Küche antreten wollen. Und heute, mitten im Herbst 2018, machen wir mal den Anfang damit. Der Herbst ist und war schon immer die Jahreszeit der Sammler. Herbst ist die Erntejahreszeit, die Zeit, wo alles reif ist und wer im Moment mit offenen Augen durch die Natur geht, wird auch an den Bäumen und Sträuchern, an Hecken oder auf dem Waldboden viele köstliche Sachen finden, mit denen sich einiges anstellen lässt. Und genau das, das Thema Sammeln, ist so ein bisschen der rote Faden für diese Episode vom Herd- und Ofen-Podcast zum Thema Herbst. Wir gucken uns also in der Natur um, was findet man da so und was kann man damit anstellen? Beeren, Früchte und vor allem Bucheckern wären so ein Stichwort. Dann hat Billy vor ein paar Tagen eine Pilzwanderung gemacht und hat uns mit Sicherheit einiges davon zu erzählen, denn auch Pilze sammelt man im Herbst. Und die Pilze bilden vielleicht so ein bisschen den Schwerpunkt dieser Episode, denn im Anschluss stellen wir euch eine Steinpilzpizza vor, auf die uns tatsächlich jemand von euch, ein Hörer, gebracht hat. Und dann gibt's noch was, das man nicht vergessen darf, auch die deutschen Winzer ernten im Herbst. Traubenlese ist ja auch so eine Art Sammeln und wegen des heißen und trockenen Sommers haben sie eine Rekordernte eingefahren. Was das bedeutet, damit beschäftigen wir uns auch noch kurz. Und abschließen tun wir die Episode wie immer mit unserer Rubrik Kulinarische Erlebnisse der letzten Zeit. Die ist auch heute, wie schon in den vergangenen Folgen zuvor, unabhängig vom Hauptthema der Episode. So, Billy, und bevor es losgeht, meine Standardfrage an dich an dieser Stelle. Wer uns erreichen möchte, Fragen hat zum Herd- und Ofen-Podcast, Ideen, Themen, Rezeptwünsche und so weiter, was kann er oder sie machen?
Also ich würde vorschlagen, der geht auf unsere Webseite.
Ja.
Da findet man den Facebook, den Instagram und den Twitter-Kanal. Man kann den Feed abonnieren und uns E-Mails schreiben über peter@herd-und-ofen-podcast.de oder billy@herd-und-ofen-podcast.de. Und das alles findet ihr auf unserer Webseite. herd-und-ofen-podcast.de.
Und bevor wir jetzt loslegen mit dem Thema Herbst, freuen wir uns sagen zu können, dass wir zu den letzten Folgen wieder einiges an Rückmeldungen bekommen haben und vor allem haben wir unsere allererste Geldspende bekommen.
Hammer war das, ja.
Ja, und das, obwohl wir dazu bisher nur einen kleinen Hinweis auf unserer Homepage hatten,
genau,
und noch nie hier im Podcast dazu aufgerufen haben. Unser Fernziel, langfristiges Ziel ist es, den Herd- und Ofen-Podcast über Spenden zu finanzieren.
Hm.
Wir sind ja komplett werbefrei, wollen das auch bleiben. Wir haben keine Paywall, den kompletten Content von uns bekommt ihr umsonst. Aber wir haben gedacht, bevor wir zum ersten Mal nach Spenden fragen, müssen wir erstmal ordentlich abliefern. Und umso mehr geht uns das Herz auf, dass uns jetzt schon Mirko, wir wissen nicht genau, wo er herkommt, ich tippe aus Bremen, einen schönen Betrag gespendet hat. Wie gesagt, unsere allererste Spende, freuen wir uns mega drüber. Und als wir uns dann bei Mirko bedankt haben, hat er uns eine E-Mail zurückgeschrieben an Billy. Vielleicht kannst du die mal eben vorlesen.
Ja, erstmal will ich nochmal sagen, dass ich mich auch total gefreut habe.
Ja, voll
also,
geil.
Irgendwann gucke ich aufs Handy, PayPal, ne? Mhm. Und da habe ich es echt kaum glauben können. Und dann natürlich gleich eine Mail geschrieben und mich bedankt in unser beider Namen dafür. Und dann kam auch eine ganz tolle Mail nochmal zurück.
Ja.
Und das hat die Freude noch gesteigert, weil da auch nochmal ein Lob drin verpackt war. Weißt du, soll ich mal vorlesen?
Ja, klar, gerne.
Also, hallo und moin von der Weser. Hab ich gern gemacht. Ihr macht ja einen tollen Podcast. Ich wollte euch auf iTunes bewerten, natürlich 5 Sterne, klappte aber nicht. Was ich auf iTunes mitteilen wollte, ist, dass mir euer Podcast sehr gut gefällt und das Hören gerade im Garten, beim Gemüseernten, Gartenarbeit viel Spaß macht. Könnt ihr auch weiterhin zum Equipment in der Küche was berichten? Zum Beispiel Dampfgaren im Ofen und Küchenmesser? Spitze finde ich, dass ein Vegetarier und ein Fleischesser die Sendung machen und auch immer auf Nachhaltigkeit Wert legen. Ich freue mich auf eure nächste Sendung. Beste Grüße von Mirko.
Ja, wunderbar.
Total vielen Dank, Mirko. Ganz herrlich. Hat uns total gefreut. Wirklich von Herzen.
Mirko, auch von mir. Total super. Und vor allem, weil du der Erste bist.
Ja, super.
Steckt ja auch sonst noch 2 Sachen drin, auf die wir kurz eingehen können. Er wünscht sich also, dass wir über Dampfgaren im Ofen sprechen und Küchenmesser testen. Müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Finde ich nicht so ganz leicht, würde ich aber trotzdem irgendwie gerne mal unterbringen. Dampfgaren ist sicher was, wir müssen ja irgendwann das Fass Brotbacken im Podcast mal aufmachen, haben wir ja in der letzten Episode schon mal gesagt. Ne? Und zum Brotbacken braucht man Schwaden.
Mhm.
Also Dampf im Ofen, damit der Teig schön geschmeidig bleibt.
Ja.
Vielleicht in dem Zusammenhang könnte man sowas machen.
Mir schwebt da auch was vor.
Ja.
Also ist jetzt nicht im Ofen, aber Dampfgarn überhaupt als Thema.
Ja.
Weil ich vor kurzem in einem tollen Restaurant war, wo fast alles Mögliche gegart wurde über Dampf, in einem chinesischen Restaurant. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, ich möchte mir, glaube ich, nochmal diese Bambustöpfe zulegen, diese Bambusdampfgarer.
Ja, klar.
So und damit mal ein bisschen experimentieren. Also passt auf jeden Fall auch thematisch.
Ja, also damit würden wir das hinkriegen. Und Messertest finde ich auch total interessant. Messer ist auch für mich immer ein Thema. Aber auch da müssten wir so ein bisschen gucken, wie wir es organisieren. Weil noch sind wir ja nicht in der Position, dass uns also die deutschen Messerhersteller mit ihrer Ware zuwerfen.
Ja, ja? Finde ich auch ganz das gut, dass sie uns auch nicht zuwerfen mit den Messern.
Das müssen wir uns noch erarbeiten.
Ja.
Ne? Okay. Aber irgendwie werden wir es schon hinbringen. Okay, dann steigen wir jetzt ein mit unserem heutigen Thema Herbst, Billy.
Ja, wir haben ja schon in unserer letzten Kürbisfolge, die ja auch eigentlich ziemlich herbstlich war.
Absolut.
Hatten wir ja schon einen Teil deines wirklich wunderbaren Interviews mit dem Biobauern Herzkamp drin.
Ja.
Und wir haben nur einen kleinen Teil davon reingenommen, nämlich genau da, wo ihr euch über Kürbisse unterhalten habt. Aber ihr habt ja noch ganz viel mehr Gesprächsthemen.
Absolut. Es war im Grunde ja auch erstmal gar nicht geplant, ein Gespräch zum Thema Kürbisse zu machen, sondern ich bin zu ihm hingefahren, um ihn zu interviewen für die heutige Folge zum saisonalen Küche Herbst und um zu erfahren, was hat er so in den Beeten, Gewächshäusern und auf seinen Feldern stehen, was jetzt gerade in die Auslage kommt. Und dass er da auch sehr viel über Kürbisse erzählen konnte, die er natürlich auch im Herbst erntet und verkauft, das hat sich dann ergeben.
Ja.
Und deswegen haben wir in der letzten Folge vom Herd und Ofen Podcast, wo wir ein Kürbisbuffet aufgetischt haben, hast du ja gerade schon gesagt, diesen speziellen Ausschnitt des Interviews, also wo es um Kürbisse geht, schon mal vorgezogen. Aber jetzt wollen wir tatsächlich reinhören in das komplette Interview mit Günther Herzkamp, was uns als Einstieg in das heutige Thema dienen soll, um nochmal vom Fachmann und Erzeuger zu lernen, was hat im Herbst Saison, welche Gemüse aus dem Sommer laufen aus und was kommt jetzt frisch in die Regale.
Und das würde ich jetzt gerne mal hören.
Genau, hören wir rein. Okay, wir sind jetzt auf dem Gelände von Günther Herzkamp, Biolandbauer aus Havixbeck im Münsterland. Hier wird ausschließlich Gemüse angebaut und wir wollen uns heute beschäftigen mit der Saison Herbst. Ich habe mir im Vorfeld dieses Gesprächs nochmal einen Saisonkalender angeschaut und muss sagen, mal abgesehen von grünen Bohnen, Erbsen und natürlich Spargel, gibt es im Herbst wirklich alles. Also gerade der Oktober scheint ja in puncto Ernte der Monat zu sein. Wie ist es bei Ihnen, Herr Herzkamp? Können Sie das bestätigen?
Jetzt ist noch reichlich vorhanden. Ne? Also schade ist das immer so, ärgert mich jedes Jahr immer. dann hat man so Oktober noch richtig noch die letzten schönen Tomaten und Paprika und alles. Jetzt im Moment Blumenkohl. Bei Blumenkohl hat man oft immer so eine Schwemme. Wenn dann gewisse Temperaturen kommen, dann kommt so ein Blühreiz. Ja, und dann hat man teilweise, jetzt sind im Moment 3 Sätze, die man zu verschiedenen Zeiten gesät hat. Die sind aber trotzdem alle 3 gleichzeitig gut.
Wie gehen Sie damit um?
Ja, jetzt im Moment ist alles da, aber... Ja.
Okay, das heißt, so lange lässt er sich nicht lagern?
Nee, und das ist immer das Problem dann. Ne? Dann findet man das oft so schade, dann ist ihm gerade zu den Ferien, hat man so viel noch und nach der Fähre ist alles nicht mehr so viel und die Leute sind am Schreien und wollen haben. Ne?
Also, Blumenkohl haben wir gelernt, okay. Aber was sind so die typischen Sachen, die im Herbst kommen?
Ja, diese ganzen Herbstrüben zum Beispiel, da gibt's Goldballrübchen und Steckrüben, rote Beete ist ja auch eine Rübe und Möhren und sowas ist eigentlich für den Herbst gut gedacht. Ne?
Okay, was sind die Sachen, die es jetzt vielleicht noch gibt aus dem Sommer, die aber auslaufen?
Das ist Paprika, Tomaten. Tja, dann ja, Buschbohnen und so, sagten sie ja auch, ist jetzt vor 2 Wochen jetzt schon zu Ende gewesen. Ja. Stangenbohnen ist vor 2 Wochen, hörte jetzt auf.
Was mit so Zucchini und solchen Sachen?
Zucchini ist jetzt auch bei uns vorbei. Die haben im Herbst, dann kriegen die dann Mehltau und ja, ist dann ruckzuck vorbei. Staudensellerie ist vorbei, jetzt so ziemlich bald.
Schade, esse ich so gerne.
Obwohl der andere Sellerie, der Knollensellerie, der wird jetzt Ende Oktober, sobald die Frostgefahr höher wird, dann wird er geerntet, eingelagert im Kühlraum. Und der hält dann normalerweise so bis Mai nächsten Jahres. Ne?
Und ein ganz typisches Zeichen dafür, dass es Herbst ist, finde ich immer, dass wenn ich zu Ihnen komme, irgendwann liegen diese leuchtenden, orangefarbenen Hokkaido-Kürbisse draußen vorm Haus. Wann sind die reif und wie lang können die geerntet werden?
Ja, die fangen so meistens so Mitte September, fängt man da an ernten. Grundsätzlich im Herbst kriegen die dann Mehltau irgendwann, wenn die älter werden, die Pflanzen. Die Blätter bauen dann ab und dann werden sie komplett eingelagert. Ne? Das ist dann meistens so Anfang Oktober.
Ja, okay. Das heißt, das, was wir jetzt in den Auslagen finden, ist tatsächlich alles
schon gelagert. Ist alles schon gelagerter.
Wenn Sie so Ihre Kundschaft beobachten, ne? Was sind so die Sachen, die im Herbst unheimlich gut gehen? Worauf sind die Leute heiß? Wir sind ja hier in Westfalen. Stielmus vielleicht?
Ja, Stielmus ist auch immer ein Herbstprodukt. Man kann den so bis Mitte November, kann man den noch wo ernten. Ne? Und dann ist es auch vorbei. Ne?
Okay, Stielmus ist nicht alles. Was wird sonst noch nachgefragt?
Ja, jetzt demnächst fängt ja Grünkohl an. Mhm. Also man könnte jetzt eigentlich schon, wir haben schon 2-mal Bodenfrost gehabt. Und außerdem braucht Grünkohl nicht unbedingt Frost, zwar ist ihm so in der Bevölkerung eigentlich fest verankert, dass er Frost haben muss und deshalb kann man den auch vorher nicht verkaufen. Aber sobald es jetzt ein bisschen kühler, frischer wird oder so, dann fangen wir damit an mit Grünkohl. Ne?
Okay, Rosenkohl das Gleiche?
Ja, allerdings da haben wir dieses Jahr wahnsinns mit Läuseprobleme. Also an dem Strung, da sind so viele Läuse jetzt dran, dass wir da höchstwahrscheinlich noch warten. Wir könnten schon von der Größe her ernten, aber sind total verlaust, die brauchen wir nicht mehr ernten.
Und ist das das Los des Biolandbauern, dass Läuse, Käfer und so weiter als Schädlinge ihnen nun mal die Ernte, wie ich jetzt gerade gelernt habe, zum Beispiel vom Rosenkohl kaputt machen und sie eben nicht damit, wie der konventionelle Anbau das möglicherweise kann, mit Giften dran gehen können?
Ja, einmal ja. Und ich meine, wir haben zwar auch gewisse Möglichkeiten, jetzt zum Beispiel, man könnte beim Salat, wenn die Pflanzen klein sind, kann man mit Kaliseife, das ist einfach eine Seifenlauge sozusagen, kann man da spritzen, aber man muss, Problem ist dabei, man muss die Laus damit treffen. Und der Salat ist ja so krisselig und meistens sind die Läuse da unten drunter, ist schon tierisch Aufwand da mit der Spritze um jedem Salat sozusagen, dass da überall dieser Spritznebel da drunter kommt und dran kommt.
Das heißt, da verzichtet man eher wegen des großen Aufwandes.
Ja, ich hab's einfach, man hat keine Zeit dann in dem Moment, ne, weil so vieles andere dann oft im Herbst, da muss schon noch so viel gepflanzt werden und gemacht werden und dann, kommt man da nicht zu. Ne?
Wo wir gerade beim Salat sind, Feldsalat und Posteleien. Kommt jetzt, ist es richtig?
Ja, da fangen wir jetzt mit an. Also Feldsalat ist schon ein bisschen länger, jetzt schon seit 4 Wochen sind wir dazu gegangen. Posteleien oder Winterportulak Da fangen wir jetzt mit an. Der ist auch im Treibhaus und Rucola ist auch so relativ bis im Winter, aber direkt im Winter, weil Rucola ist nicht so wie Feldsalat, dass man den überwintern kann, weil der bekommt dann schnell Mehltau und sowas. Ne?
Ja, verstehe.
Feldsalat ist, der wird jetzt immer schon gepflanzt. Das Wachstum ist ja eigentlich mehr jetzt und so im November vielleicht noch.
Ja.
Und im Winter steht er einfach still.
Ne? Ja, okay.
Und von den Sätzen im Winter, die wachsen zwar dann nicht groß, aber man kann den ganzen Winter über davon ernten dann. Ne?
Ja, verstehe.
Und wenn der Rucola zum Beispiel dann auch November dann groß ist und man würde den dann lange stehen lassen, dann hat man ruckzuck irgendwie doch Mehltau und der gammelt dann irgendwie.
Ne? Okay, das heißt, den gibt es bis Weihnachten und dann 3 Monate nicht und dann
ja,
geht's wieder los?
Höchstens bis Weihnachten. Meist halt so Mitte November, dann ist schon bald Schluss dann. Ne?
Okay, da muss ich mich bedanken.
Jo,
und vielleicht darf ich ja im Frühling oder Winter nochmal wiederkommen und nachfragen, was dann gerade in den Beeten steht.
Sicher.
Alles klar. Super, Herzkopf. Ja, Billy.
Man muss die Laus treffen, Peter.
Man muss die Laus treffen. Ne? Mit dem Sprühnebel.
Und Blühreiz.
Das Wort.
Ja, das
beim
Wort.
Blumenkohl.
Genau, fand ich auch gut. Aber waren wirklich super viele interessante Sachen dabei.
Ja, waren ganz viele Aspekte. Ne? Wir können die mal der Reihe nach durchgehen.
Oh, der Reihe nach weiß ich nicht genau. Aber ich sag mal eins, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, was ich auch schon mal gehört habe, ist Grünkohl und Frost.
Ja.
Ne? Gibt ja so ein paar Sachen, die man irgendwie denkt, dass man da richtig liegt und man liegt dann doch falsch, Grünkohl. Klar, ich kenne das auch, mit der muss Frost haben. Ich dachte immer, das hätte irgendwas damit zu tun, dass sich da mehr Zucker entwickelt oder so. Aber selbst meine Frau meinte letztens zu mir, die hatte mich aus dem Garten ihres Vaters Grünkohl mitgebracht.
Ja.
Und ich dachte, wir hatten doch gar keinen Frost, das braucht nicht mehr. Ne? Und sagt Bauer Herzkamp ja auch.
Ja, absolut.
Aber also wäre unverkäuflich für ihn.
Ja, genau. Weil in der Bevölkerung eben der Irrglaube vorherrscht, dass Grünkohl Frost haben muss.
Und die Leute sagen sich, kaufe ich doch jetzt nicht. Hat doch gar keinen Frost gehabt.
Ja, genau.
Eben.
Genau. Aber sobald es einmal Frost gab und das auch jeder mitgekriegt hat, dann kann er auf einmal den Grünkohl in die Auslage packen.
Genau. Ja,
ja, finde ich ganz interessant. Ne? Was auch ein interessanter Aspekt ist, was er nicht expressis verbis erwähnt, aber was ja immer wieder durchkommt, ist, wie viel er als Biobauer mit Schädlingen, Mehltau, das ist so ein Schimmel, zu tun hat.
Mhm.
Berichtet von den Läusen auf seinem Rosenkohl, Käfer, die ihm zu schaffen machen und so weiter. Und das finde ich ist auch nochmal ein Aspekt, wo einem klar wird, wenn man das so hört, warum Biogemüse einen anderen Preis hat, nämlich teurer ist als konventionell angebautes Gemüse.
Weil du nicht alles draufhauen kannst.
Genau.
An Schädlingsbekämpfern und so weiter.
Genau, keine Fungizide gegen den Mehltau.
Ja.
Denn wenn, das sagt er ja, Zucchini und Kürbis irgendwann Mehltau kriegen, dann kann er sie nicht weiter ziehen bzw. weiter ernten.
Ja.
Und könnte er den Mehltau mit Fungiziden beseitigen, sähe das bestimmt anders aus. Das gleiche gilt für die anderen Schädlinge. Er hat ja gesagt, dass er, wenn überhaupt, nur mit Seifenlauge spritzen darf. Er hat auch zum Beispiel kein künstliches Licht und bewässert nur mit Regenwasser. Das heißt, die Pflanzen wachsen bei ihm alle im Grunde unter natürlichen Bedingungen auf und kriegen bei ihm auch nichts anderes, als was sie in der Natur auch kriegen würden.
Ja.
Und damit hat er natürlich auch einen viel höheren, wie nennt man das, eine viel höhere Ausfallrate? Wie sagt man das?
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Genau. Ernteausfall. Ne?
Genau, er hat Ernteausfälle. Und das schlägt sich natürlich im Preis nieder. Das heißt, wenn er jetzt seine ganze erste Rutsche Rosenkohl zum Beispiel nicht verkaufen kann, weil ein Schädling drauf sitzt, wird der Rosenkohl natürlich teurer als im konventionellen Anbau, wo man ihn einfach mit irgendeinem Schädlingsbekämpfungsmittel bespritzen kann.
Na klar, in jedem Fall. Du hast nur da auch dann den Nachteil, dass du das Zeugs auch irgendwie auf deinen Lebensmitteln hast.
Ja, genau, das meine ich.
Und dann vielleicht auch nach einem Körper.
Genau.
Und deswegen stehe ich persönlich mir auf Bio-Lebensmittel.
Ja klar, ist bei mir genauso.
Die auf sowas eben halt verzichten.
Ja, ist ja auch genau richtig. Ich wollte jetzt in diesem Fall ja auch nur darauf hinaus, dass man aus dem Interview sehr schön ablesen kann, warum Bio-Lebensmittel oder in seinem Fall jetzt Lebensmittel, die nach Bioland-Richtlinien angepflanzt und hergestellt wurden, warum die eben ihren Preis haben. Ah, und was auch noch drin steckte, ist der Feldsalat. Habe ich auch was Neues gelernt, nämlich, dass der im Winter gar nicht wächst, obwohl er als der typische Wintersalat gilt, sondern er wächst im Oktober und November und steht im Winter dann still, kann aber die ganze Zeit geerntet werden.
Ja.
Finde ich auch nochmal ganz cool. Also ich habe es nicht gewusst.
Ja, interessant.
Gibt ein schönes Dressing für Feldsalat, fällt mir gerade ein. Braucht nur 3 Zutaten und ist, wie ich finde, das beste Feldsalat-Dressing, nämlich Olivenöl, Apfelessig, Kräutersalz und vielleicht noch ganz, ganz fein gewürfelte Zwiebelchen dazu. Schmeckt herrlich.
Okay, ja.
Nehmt das mit, liebe Leute, für eure Herbstküche. Ein kleines, aber feines, einfaches Feldsalatdressing.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Okay, bevor wir jetzt ausführlicher darüber sprechen wollen, was du auf deiner Pilzwanderung erlebt hast, schieben wir noch ein kurzes Kapitel vorher ein, ganz allgemein zum Thema Sammeln in der Natur. Sammeln ist ja so ein bisschen der rote Faden dieser Herbstfolge vom Herd- und Ofen-Podcast, habe ich eben in der Anmoderation ja schon mal angedeutet. Und wenn ich da mal von mir selber ausgehen darf, wenn wir, nicht nur im Herbst, mit offenen Augen durch die Natur gehen, meine Frau und ich zum Beispiel sind begeistert davon, uns das Münsterland, in dem wir wohnen, zu Fuß zu erschließen und machen also regelmäßig hier Wanderungen, entdecken wir ständig und im Herbst, wo alles reif ist natürlich besonders, Stellen und Standorte in der Natur, wo uns irgendeine tolle Frucht, Nuss, Beere und so weiter am Wegesrand begegnet und wo wir uns immer versuchen, das alles zu merken, ha, ne, hier stehen so tolle Birnenbäume und da gibt es so tolle Äpfel, ne, und hier haben wir Pflaumen entdeckt und da ist so eine riesige Brombeerhecke, ne, und hier liegen ganz viele Bucheckern und ein bisschen früher im Jahr, ne, gilt sowas dann für Bärlauch und diese Sachen, das versuchen wir uns immer alles zu merken. Und nehmen auch, wenn wir können, natürlich regelmäßig was mit. Aber es gibt eine schöne Möglichkeit, sowas tatsächlich datenbankartig festzuhalten, wo in der Natur gibt es Sachen, die ich einsammeln kann. Und das ist die Webseite mundraub.org.
Die kenne ich, ja, war ich schon drauf.
Ja, und die finde ich wirklich ganz hervorragend. Ich meine, außer der Name, der ist so ein bisschen zweifelhaft, finde ich. Ne? Weil es immer so wie Stehlen klingt,
ja, ja, Mundraub. Richtig, genau.
Aber so ist es wirklich nicht gemeint. Um das mal ganz kurz zu erläutern, dahinter steckt eine gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Berlin. Terra Concordia heißen die. Und die kümmern sich um herrenlose Obstbäume, Obststräucher, Nüsse, Beerensträucher, Kräuter. Die pflanzen auch im auf freien Flächen im öffentlichen Raum neue Bäume, Sträucher und so weiter und wollen so den Menschen im Grunde die Natur wieder näher bringen.
Ja.
Und das für uns alle sichtbare Herzstück von mundraub.org ist eben diese Webseite mit einer Deutschlandkarte, ähnlich Google Maps, auf der die Standorte von öffentlich zugänglichen Nutzpflanzen kartiert sind. Und diese Kartierung nimmt aber eben nicht diese gemeinnützige Gesellschaft Terra Concordia vor, die stellen nur das Werkzeug, nämlich diese Karte, sondern das machen wir alle. Sprich, jeder kann daran mitarbeiten und wenn er oder sie in der Natur, also damit ist gemeint im öffentlichen Raum, also nicht auf Privatgelände, herrenlose Obst- oder Nussbäume, Beeren, Kräuter etc. findet, diese auf der Karte eintragen, sodass auch andere User da hingehen und davon profitieren können. Und die Karte ist wirklich ganz hervorragend. Klar, kann immer vollständiger sein, aber da müssen wir eben alle dran mitarbeiten. Und ich empfehle jedem, da einfach mal drauf zu gehen und für den eigenen Wohnort oder da, wo man gerade unterwegs ist, mal zu schauen, was es da so gibt. Ne? Und dann wird man nämlich sehen, dass es sehr viel mehr Nüsse, Kräuter, Pflaumen, Birnen, Äpfel, Zwetschgen und so weiter vor der eigenen Haustür gibt, als man eigentlich glaubt. Und hier bei uns gibt es Esskastanien zum Beispiel, habe ich vorhin nochmal gesehen, als ich zur Vorbereitung jetzt dieser Folge auf der Webseite war. Ist doch geil.
Also richtig diese Maronen?
Maronen.
Super geil.
Ja, genau. Also, ne? Und das sind solche Sachen, die findet man aber eben nur damit, weil fleißige Leute sich die Mühe gemacht haben, bei mundraub.org mitzuschreiben und eben einzutragen, dass es diese Esskastanien gibt und wo es sie gibt.
Also ich finde es auf jeden Fall gut, sich da vorab zu informieren auf der Seite, weil dann passiert aber auch nicht das, was mir vor, ich glaube, einer Woche erst passiert ist. Kleine Anekdote zwischendurch. Ich habe mit meiner Frau meine Mutter besucht, die wohnt im Ruhrgebiet. Und wer jetzt denkt, das Ruhrgebiet besteht noch aus, keine Ahnung, Stahllandschaften oder Zechenlandschaften, das ist natürlich lange alles vorbei. Wir waren da in der Nähe von Hatting in der Elfringhauser Schweiz. Wirklich ganz herrliches Gebiet, so ein bisschen bergig auch, Wälder. Kann man ganz toll spazieren gehen. Und dann haben wir einen Spaziergang gemacht und wollten nach Hause fahren. Dann sagt meine Mutter, ach guck mal da vorne, diese ganzen Apfelbäume, ne? Da wird nie was abgeerntet. Da kümmert sich keiner drum. Und meine Frau so, okay, ich habe eine Tasche dabei, dann halt mal an. Also sie rausgegangen und 15 Minuten, keine Ahnung, Äpfel gesucht und so. Ne? Kommt mit einer riesigen Prallentasche an, steigt ein, wir fahren weiter, fahren so um die Ecke rum, ist so ein Hofladen, Obst und Gemüse. Voll peinlich. Also es war wirklich so.
Erstmal Äpfel geklaut.
Wirklich, genau, direkt um die Kurve rum war dann der Laden. Ja, also ehrlich gesagt, wir haben es dann jetzt im Auto gelassen, sind weitergefahren, aber war schon ein bisschen peinlich. Ne?
Ja, genau.
Wenn es da einer erwischt hätte oder einer dazwischen gekommen wäre. Also das haben wir auch wirklich nicht extra gemacht, ne? Aber weil meine Mutter so meinte, das ist so eine verlassene Streuobstwiese.
Ja,
hier,
ne? Herrlich.
Nein, das war die Streuobstwiese, die zu diesem Geschäft da hinten gehört.
Hier bei mir um die Ecke gibt es übrigens tatsächlich eine verlassene Streuobstwiese. Ja. Eine echte. Mhm. Aber die liegt so versteckt und man kommt auch nicht auf irgendwelchen Spaziergängen dran vorbei, sodass ich die also auch wirklich nur mit Hilfe von mundrau.org gefunden habe. Mhm. Total cool. Also ihr Lieben, geht auf die Seite, guckt euch um für eure Gegend und sammelt fleißig und denkt dran, nicht nur nehmen, sondern auch geben. Also wenn ihr selbst irgendwo was entdeckt, tragt's ein auf mundrau.org. Das hilft allen. Kleine Geschichte noch am Rande. Ich war vor kurzem auch wieder unterwegs und habe einen alleinstehenden Apfelbaum entdeckt mit ganz köstlichen Äpfeln. Und der steht direkt neben einer abgezäunten Kuhweide. Und vom Radius her ist es so, dass alles, was runterfällt vom Baum, die Kuhweide also so gerade nicht erreicht. Und als ich da war und für mich selbst dann ein paar runtergefallene Äpfel gesammelt habe, habe ich gedacht, oh, mal gucken, ob die Kühe das auch mögen. Ne? Hab einer Kuh einen Apfel hingehalten und zack, pff, war sofort der Apfel weg. Ja. Ne? Da habe ich gedacht, das ist ja interessant. Ne? Mal gucken, ob das nochmal geht. Direkt einen aufgehoben, den nächsten gegeben. Mochten die alle, dann kamen die angetrottet. Dann stand ich dahinter, umgeben von 30 Kühen und habe das gesamte Fallobst, was ich da irgendwie gefunden habe, verfüttert. Fand ich ganz süß. Habe ich hinterher nochmal im Internet geguckt, ob das...
Ob die Viecher nicht verendet sind.
Ja, genau, ob das allgemein, allgemein bekannt ist. Aber ich habe nur Einträge gefunden von Bauern, die tatsächlich, oder Kuhliebhabern, die ihren Kühen tatsächlich Äpfel geben. Hm. Den einzigen Hinweis, den ich regelmäßig gefunden habe, wenn man das macht, ist, die Äpfel in der Mitte durchschneiden, weil die Kühe sonst dran ersticken können. Hm. Je nachdem, wie alt sie sind, fand ich auch nochmal ganz interessant, weil alte Kühe wissen, dass sie Äpfel mit der Zunge gegen den Gaumen zerdrücken können und junge Kühe wissen das anscheinend noch nicht, schlucken die Äpfel einfach ganz runter und dann kann der schon beim Hals stecken bleiben. Und das wäre natürlich, also so möchte ich nicht, dass mein Spaziergang endet. Okay, mundrau.org. Auf eine schöne Sache zum Thema Sammeln müssen wir noch eingehen, weil wir da später in dieser Folge im Zusammenhang mit den Pilzen nochmal drauf kommen, nämlich die Buchecker. Mhm. Buchecker, finde ich, ist auch ein ganz, ganz, ganz wunderbare Baumfrucht, die herrlich schmeckt, kennen wir bestimmt alle noch als Kinder, also ich zumindest habe das gemacht,
natürlich, ich auch,
wenn man
total
Buchecker gefunden hat. Ja. Ne? Da kann man einiges mitmachen. Das ist so ein bisschen so eine, wie soll ich mal sagen, in der Küche wird die ja eigentlich vernachlässigt, also wir kochen nicht viel mit Bucheckern, sollten wir aber tun, denn die sind erstens saumäßig gesund und zweitens schmecken sie wirklich hervorragend und sind eigentlich, haben so einen Eigengeschmack, der eigentlich auch durch nichts anderes zu ersetzen ist. Mhm. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was ist da so drin in Bucheckern, woher kommt es und habe einen kleinen Aufsager vorbereitet. Da können wir mal eben reinhören.
Gerne.
Jetzt geht es um Bucheckern, die Früchte der Rotbuche. Im Namen Bucheckern steckt das Wort Buche mit drin, Logo. Aber da gibt's doch noch mehr. Mal überlegen. Früher wurden aus Buchenholz gefertigte und zusammengeheftete Schreibtafeln als Buch bezeichnet. Sie waren die Vorgänger unserer heutigen Bücher. Und was gibt's in Büchern? Genau, Buchstaben. Auch darin steckt das Wort Buche. Hier geht es aber auf die germanischen Runen zurück, die einfach in die Rinde von Buchenästen geritzt wurden. Wir lernen also schon einmal, die Buche, oder genauer die Rotbuche, ist ein sehr deutscher Baum, mehr eigentlich noch als die Eiche. Das hat auch damit zu tun, dass bevor der Mensch eingegriffen hat, ungefähr 80% der Wälder in Deutschland mit Buchen bedeckt waren. Aber zurück zu den Bucheckern, diesen wunderbaren heimischen Baumfrüchten. Im Herbst sind Waldwege und Bürgersteige häufig übersät damit. Ein besonders gutes Buchenjahr nennt man übrigens Vollmast. Das hat damit zu tun, dass früher die Hausschweine zum Mästen in den Wald geschickt wurden, wo sie sich den Bauch mit Bucheckern und Eicheln vollschlagen konnten. Bucheckern haben einen Fettgehalt von rund 40% und damit deutlich weniger zum Beispiel als Walnüsse, Haselnüsse oder Pinienkerne. Außerdem sind sie reich an Mineralstoffen, Zink und Eisen. Als energiereiches Nahrungsmittel für den Menschen sind die Äckern fast in Vergessenheit geraten. In den Notzeiten nach dem Krieg waren sie dagegen in aller Munde. Bucheckern haben ein herrlich nussiges Aroma und eignen sich für viele Rezepte. Zu Mehl geschrotet können sie zum Beispiel zu Brot, Keksen oder anderen Leckereien verbacken werden. Aber auch ganze Bucheckern machen sich gut in der Küche, zum Beispiel frisch geröstet im Salat. Da schmeckt man den Herbst. Überhaupt, geröstet entfalten die Bucheckern erst ihr ganzes prächtiges Aroma. Natürlich macht es auch Spaß, auf einem Spaziergang eine kleine Kostprobe von rohen, gerade gefallenen Bucheckern zu nehmen. Aber inklusive Röstaromen ist das nochmal eine ganz andere Welt. Das Rösten hat aber auch noch eine andere Bewandtnis. Mit rohen Bucheckern sollte man Maß halten, denn sie enthalten Oxalsäure, die in größeren Mengen Bauchschmerzen verursacht und den schwachgiftigen Stoff Phagin. Deshalb müssen die geschälten Äckern entweder vor dem Verzehr mit heißem Wasser übergossen oder eben einige Minuten in der Pfanne geröstet werden. Das baut nicht nur den Giftstoff vollständig ab, sondern sorgt auch für das unvergleichliche Aroma.
Also ich habe auch tolle Erinnerungen aus der Kindheit ans Bucheckern sammeln.
Ja.
Schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ja im Ruhrgebiet groß geworden bin. Da gab es den Giesenbergpark in der Nähe von Herne. Und da gab es wohl unheimlich viele Buchen auch.
Ja.
Und habe ich wirklich noch genau vor Augen, wie ich da mit meinem Vater, meiner Mutter da für mich Stunden auf dem Boden gesucht habe. Wir haben allerdings nicht gewartet, bis wir die mit nach Hause genommen haben, um die dort zu rösten, sondern direkt aufgeknibbelt und im Mund gesteckt.
Ja, klar, haben wir auch gemacht. Und man muss ja auch mal wirklich sagen, was in dem Aufsager vorkam, nämlich dass da Oxalsäure und Phagin drin ist, das sind kleine Mengen. Also da muss man schon, glaube ich, richtig viele Bucheckern essen.
50.000 Bucheckern essen, genau, bis du da eine Vergiftungserscheinung
trotzdem
hast.
Trotzdem, ne? Die Menge macht das
Gift. Ja, ja, klar.
Ne? Das heißt, trotzdem empfiehlt es sich natürlich, wenn man damit kocht oder so, sie abzubrühen oder zu rösten.
Aber tatsächlich sind Bucheckern wieder ganz in Vergessenheit geraten bei mir. Also jetzt erst durch unser Thema heute bin ich wieder drauf gekommen.
Ja.
Weil es ist natürlich auch mühselig, ne? Die kleinen Dinger so aufmachen, rauspulen,
ja,
und so
absolut,
weiter.
Ja, absolut. Ist es. Es gibt ein paar Tricks, mit denen man sich behelfen kann. Mhm. Ich will die aber jetzt noch nicht vorwegnehmen,
okay,
weil wir sprechen ja nachher noch über eine Pizza,
ja,
mit Pilzen und Bucheckern. Mhm. Da können wir dann näher drauf eingehen.
Ja, also genau. Und heute Bucheckern suche ich eigentlich nicht mehr oder sammle ich nicht mehr.
Mhm.
Wenn überhaupt, dann sind es bei mir tatsächlich noch Pilze. Du auch? Sammelst du Pilze?
Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Pilze sammeln. Deswegen bin ich ganz gespannt auf das, was du jetzt von deiner Pilzwanderung zu erzählen hast, weil ich glaube, dass ich da heute unheimlich was mitnehmen und lernen kann. Ich habe mir auch schon vorgenommen, auch selber sowas mal zu machen. Wir haben es irgendwie noch nicht geschafft, da einen Termin zu finden, aber interessieren als Thema tut es mich total.
Also ich habe eigentlich auch nicht wirklich Ahnung von Pilzen. Hab jetzt natürlich ein bisschen mehr Wissen durch diese Pilzwanderung.
Ja.
Aber ich habe trotz wenig Wissen in den letzten Jahren viel Pilze gesucht oder gesammelt. Ich beschränke mich dabei nur auf Steinpilze und Maronen. Da habe ich gehört und habe mir das jetzt von der Fachfrau auch bestätigen lassen, diese gehören ja zu der Gruppe der Röhrenpilze, also nicht Lamellen, sondern die haben Röhren unten so.
Mhm. Kannst du einmal eben für mich, weil das weiß ich schon nicht, den Unterschied sagen, Röhre und Lamelle?
Ja, wenn du so unter den Pilz schaust, ja,
unter dem Hut,
mhm, ne, da siehst du manchmal diese Lamellen, die so vom mittleren Teil so nach außen abgehen.
Mhm.
Und manchmal ist es wie so ein Schwamm mit so kleinen Löchern drin.
Ah, so, und das nennt man Röhre.
Ich weiß jetzt noch nicht mal, ich habe gerade gar nicht im Kopf, ob das wirklich der Fachbegriff ist, wenn wir nachher wahrscheinlich noch mitbekommen.
Mhm.
Aber das ist so, wenn dieser Schwamm da drunter ist, dass diese Pilze keinen wirklich lebensgefährlich giftigen Verwechslungspilz haben in Deutschland.
Ja, verstehe. Ja?
Das heißt also, du kannst dir deine Pilzpfanne versauen, weil du vielleicht einen sammelst, der nicht gut schmeckt, aber du kannst eigentlich nicht davon sterben.
Mhm.
Das habe ich so gehört und habe das auch dann so Lamellen immer links stehen lassen und mich dann einfach auf Steinpilz und Maronen beschränkt. Ne?
Die diese Röhren haben.
Genau.
Ja.
Ne? Da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, wenn du dir das so reindrückst bei der Marone, dann läuft die blau an, was auch wieder ein Zeichen ist und so.
Mhm.
Aber jetzt ist natürlich so, Steinpilz ist natürlich schon ein ganz, ganz toller Pilz und den musst du auch erstmal finden. Maronen findest du schon ein bisschen häufiger. Und man sieht ja so viele Pilze links und rechts, wenn man denkt, mein Gott, das ist ja so herrlich hier. Kann man die vielleicht sogar essen? Und ich muss jetzt aber vorbeigehen, weil ich den Pilz nicht kenne. Also habe ich mir gesagt, mach mal eine Pilzwanderung mit.
Klar.
Und da gibt es in Münster die Waldschule Münsterland e.V. Da habe ich mit meiner Frau vor ein oder zwei Jahren schon eine Kräuterwanderung mitgemacht.
Kann ich mich dran erinnern, hast
auch
du von erzählt.
Total super war, ja. Wirklich.
Ja.
Bei uns, diese Pilzführung hat die Ina Zinsius gemacht.
Mhm.
Ganz versierte Frau, die aber nicht nur viel Wissen hat, sondern auch toll erklären und erzählen konnte.
Ja.
Wir haben uns dann in so einem Wald getroffen und da ging es erstmal los. Okay, jeder geht jetzt mal so 10 Minuten rum und sucht mal Pilze.
Irgendwelche.
Mhm. Da ging es jetzt auch nicht um Speisepilze, sondern Pilze sammeln, um sich mit denen zu beschäftigen. Und da schon das Erste, was ich nicht wusste, wir können alle Pilze anfassen. Auch wenn sie vielleicht giftig sind.
Ja, verstehe. Das heißt, ja. Hautkontakt ist nie ein Problem.
Genau, weil ehrlich gesagt, wusste ich jetzt auch nicht genau. Ne?
Nee, natürlich nicht.
So, aber sie hat gesagt, nee, macht euch keine Sorgen, geht einfach rum und sammelt Pilze. So, erstes Problem, ich bin da 10 Minuten rumgelaufen im Wald, keinen einzigen Pilz gefunden.
Ja.
Ist nämlich gar nicht so einfach. Erstmal haben wir natürlich im Moment durch die Hitze, durch den heißen Sommer, wirklich schlechte Saison, ne? Wo dann der wachsen die Pilze einfach nicht so, beziehungsweise der Fruchtkörper wächst nicht so, weil wie ich gelernt habe, der eigentliche Pilz ist unterm Boden und das, was aus der Erde rauskommt, der Fruchtkörper, das, was wir sammeln und auch Pilz nennen, ne? Genau,
also was wir Pilz nennen und später in die Pfanne legen, ist nur der Fruchtkörper.
Ist der Fruchtkörper.
Der eigentliche Pilz ist unterm Boden.
Ist unterm Boden, genau.
Und viel, viel größer.
Und da wächst es wahrscheinlich auch noch, aber weil es so trocken ist, gibt es halt an der Oberfläche keine Pilze.
Ja, verstehe.
Ne? So, und das andere ist, man muss ein geschultes Auge haben. Du musst das einfach mal machen, dass du nicht zufällig einen Pilz entdeckst, das ist ja einfach, sondern wirklich konzentriert durch den Wald gehst. Man hat gar nicht mehr diesen Blick dafür, ja. Keine Ahnung, woher das kommt.
Mhm.
Also so zu gehen und mal wirklich auch die Ruhe zu haben, im Laub eine andere Form zu erkennen,
ja.
Und dann auch einen Pilz zu entdecken. Also mir ist auf jeden Fall nicht so gut gelungen.
An den Stellen, wo ihr gesucht habt und alle nichts gefunden habt, konntet ihr später an den gleichen Stellen mit ihrer Hilfe auf einmal Pilze entdecken?
Ja, so haben wir es jetzt nicht gemacht, aber alle nicht gefunden ist schon nicht ganz richtig, weil andere haben was gefunden, ich nicht.
Mhm.
Ich hatte kein gutes Auge. Also dann wurden die Pilze so eingesammelt, man kam so zu so einer Decke, die sie ausgebreitet hat, haben uns ein bisschen angeguckt.
Mhm.
Und was sie dann gemacht hat, ist überhaupt erstmal eingeführt, was sind Pilze überhaupt? Ne? Ich kriege das jetzt nicht ganz zusammen, aber was mich total interessiert hat oder was ich total interessant fand, ist, dass es eigentlich 2 Gruppen von Pilzen gibt. Nämlich die Pilze, die man zu den Zersetzerpilzen zählt.
Mhm.
Ja? Das sind Pilze, die man findet auf abgestorbenen Baumstämmen, auf Holz oder auf Kuhmist oder sonst was.
Ah, daher der Name Zersetzerpilze,
genau.
Weil sie das, was sie nährt, zersetzen.
Genau, die zersetzen das.
Mhm.
Ne? Und dann gibt es noch die andere Gruppe von Pilzen, die in Symbiose, also in einer Lebensgemeinschaft mit den Bäumen leben. Ne? Das sind so Steinpilze zum Beispiel oder auch die Maronen, die man immer in der Nähe von Bäumen findet.
Mhm.
Weil über dieses Geflecht, haben wir gerade drüber gesprochen, eigentlich ein Pilz unter der Erde, sind die mit den Bäumen verbunden. Und wie ich das verstanden habe, ist das eine Lebensgemeinschaft. Also die Bäume geben dem Pilz Zucker und der Baum selbst bekommt Nährstoffe von dem Pilz. Und das wusste ich zum Beispiel so vorher noch gar nicht.
Ja,
ne?
Hab ich auch nicht gewusst.
Das heißt, das Interessante fand ich, es gibt Pilze, die Bäumen helfen, dass Bäume überhaupt leben können und umgekehrte Pilze auch. Und wenn die Bäume dann irgendwann abgestorben sind, gibt es Pilze, das sind so die Totengräber dieser Bäume, dann zersetzen. Das fand ich schon spannend.
Dass aus den Bäumen wieder Erde wird.
Genau. Und interessant fand ich auch, kommen wir nachher nochmal dazu, dass diese Zersetzerpilze auch die einzigen sind, die man züchten kann. Weil Baumstamm kannst du dir vielleicht irgendwo in den Keller legen oder einen Garten oder sonst was oder Strohballen oder Kuhmist.
Mhm.
Aber du kannst natürlich keine Eiche irgendwo hinstellen.
Keinen lebenden Baum. Ja.
Genau, keinen lebenden Baum.
Ja.
Und diese Pilze, die wir auch mögen, wie Steinpilze oder Maronen, die gehören halt zu dieser anderen Gruppe. Die nennen sich Mykorrhiza-Pilze, also die in Symbiose mit diesen Bäumen sind. Und die schmecken gut, aber die kannst du nicht züchten.
Zumindest, also wahrscheinlich nur in Ansätzen. Ne? Jetzt weiß ich zum Beispiel aus unseren Urlauben in Frankreich, dass da immer Trüffeleichenwälder richtig angelegt werden.
Ja.
Um eben dann am Fuße dieser Eichen Trüffel zu finden. Aber es ist natürlich ein Riesenaufwand und was anderes, als wenn ich mir einen Eimer mit Stroh für Champignons in den Keller stelle.
Ja, genau.
Ja, klar.
Mittlerweile kann man ja auch im Internet solche Sets bestellen, dass man das zu Hause selbst züchten kann. Ne?
Also ja, so komische Tüten, ne, wo dann so Pilze rauskommen. Ne?
Genau. Ne? Dann hat sie zum Beispiel auch erzählt, wie kommen Pilze zu ihrem Namen.
Mhm.
Ne? Die haben ja irgendwie auch ganz tolle Namen, wie zum Beispiel der spitzgebuckelte Raukopf, kennst du den?
Ach süß, nein.
Der spitzgebuckelte Raukopf ist der gefährlichste Pilz in Deutschland.
Das klingt für mich wie so eine kleine Kreatur aus Harry Potter.
Genau, der spitzgebuckelte Raukopf.
Wie ein Drache aus Harry Potter.
Aber das ist wirklich so, der ist giftiger als der Knollenblätterpilz, den ja jeder kennt.
Den jeder kennt, ja. Also ich kenne ihn nicht.
Knollenblätterpilz, hast du noch nie gehört?
Also ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht, wie der aussieht.
Ja gut, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Champignon, aber man kann eigentlich schon, ist das schon ein Unterschied. Und sie hat aber nochmal von dem spitz gebuckelten Raukopf erzählt und auch kurz den Krankheitsverlauf, ganz fies. Wenn du den isst, dann geht es dir eher schlecht, dann geht es dir wieder besser und nach 2 Wochen stirbst du, weil dann die Organe so stark beschädigt wurden. Ja, genau.
Aber fies ist auch, dass es einem zwischendrin wieder besser geht.
Dass es einem besser geht. Ne,
das führt wahrscheinlich auch zu Fehldiagnosen, oder? Dass man denkt, ach, dann war es ja doch nicht so schlimm.
Das waren ja doch nicht die Pilze.
Genau, eine Woche später bist du tot. Ja. Ach du
Scheiße. Ja, und vielleicht hören wir mal rein, wenn sie erzählt, wie Pilze zu ihrem Namen kommen.
Sehr gerne.
Wenn man sich so einen Pilz schon anguckt, dann kann man eigentlich durch die Beschreibung schon auf den Namen kommen. Oder man erfindet auch mal selber einen, ist auch ganz schön. Wir sehen das zum Beispiel bei diesem hier. Ja, das ist dieser Büscheling, dieser grünblättrige Schwefelkopf. Ne, Schwefelkopf kann man sich vorstellen, grünblättrig. Also erstmal muss er da Blätter haben, heißt Lamellen, sagt man auch Blätter zu. Und wenn die dann noch so einen Grünstich haben, dann ist das eben der grünblättrige Schwefelkopf.
Mhm. Das heißt, die Namen der Pilze leiten sich aus dem Aussehen her.
Genau, also ich habe gelernt, zu den Lamellen kann man auch Blätter sagen und dann ist da schon mal ein Bestandteil dieses Wortes. Wenn er dann so eine schweflige Farbe hat, ne, dann fügt man das zusammen und irgendwann hat man, wie ist der gerade, der Schwefelblätter.
Grünblättrige Schwefelkopf.
Genau, und uns interessierte natürlich besonders auch das Sammeln von Speisepilzen und da haben wir natürlich auch immer wieder Fragen zugestellt und dann hat sie so ein bisschen erklärt, wie man Pilze eigentlich sammelt.
Sammeln. Nur mit einem Korb, weil die sich eben sonst zersetzen, ne? Und dann die Feuchtigkeit in dem Plastik schadet denen. Wenn man ganz sicher ist, kann man abschneiden direkt und dann sollte man auch alles direkt im Wald lassen. Also alle faulen Stellen, alle madigen Stellen, alles gleich im Wald lassen, weil das Material natürlich wieder zur Fortpflanzung dient. Wenn man Pilze bestimmen will, muss man sie eben ganz, ganz mitnehmen, ne? Mit allem, was unten noch dran hängt. Und dann aber nie gemischt mit Speisepilzen zusammen, ne? Denn da könnte ein Stück abbrechen, zum Beispiel von einem sehr giftigen Pilz. Und dann landet der hinterher mit in der Pfanne und das kann dann schon fatal sein.
Okay, also das war schon mal wichtig, finde ich.
Genau.
2 Sachen habe ich gelernt. Erstens, Pilze, die noch zu bestimmen sind, nicht mit zu den Speisepilzen tun, denn unter Umständen ist ja doch was Giftiges dabei und das fällt dann unter Umständen zu den Speisepilzen und das ist schlecht.
Genau, es könnte ja einfach ein kleines Stück abbrechen oder so, das bemerkst du dann gar nicht und dann hast du es natürlich nachher in der Pilzpfanne. Ne?
Okay, das heißt, man geht am besten mit... Ah nee, man müsste eigentlich für jede Sorte ein eigenes Körbchen mitbringen, wenn du auch mehrere Sorten nicht so richtig weißt.
Genau, eigentlich schon.
Ja. Ne?
Vielleicht gehen sie Jutebeutel oder sowas dafür.
Ja, wichtig ist ja nur, dass kein Plastik ist und dass die Dinger eben nicht Kondenswasser bilden können, was ihnen schadet.
Genau. Ne?
Deswegen darfst du ja auch generell, das ist ja ganz schlecht, Pilze nicht in Plastik abpacken. Im Supermarkt sind Champignons ja immer in Plastikverpackungen abgepackt.
Ganz häufig,
was aber ganz schlecht ist. Mhm. Im Hofladen von Günther Herzkamp bin ich auch mal darauf hingewiesen worden. Gab es keine Papiertüten mehr, deswegen habe ich mir einfach eine Plastiktüte genommen. Da war mir das noch nicht so bewusst, dieses Prinzip. Habe da die Pilze reingepackt, die ich kaufen wollte, bin damit zur Kasse gegangen. Nein, das können Sie nicht machen. Sie dürfen doch keine Pilze in eine Plastiktüte tun. Ich habe noch Papiertüten, ich gebe Ihnen eine. Ne?
Ja, super, also, dass da du dich darauf hingewiesen.
Ja, da wurde darauf geachtet. Genau. Ne?
Ich kaufe die auch nicht gerne im Supermarkt in diesen Plastikverpackungen, weil ehrlich gesagt, du machst sie zu Hause auf, die ersten 2 oben sind gut und unten hast du so ein paar matschige, faulige drin. Ist mir schon häufiger mal passiert. Kannst eben nicht reingucken.
Nee, genau, ne? Natürlich. Ja, klar.
Also wir sind ja so weiter durch den Wald gegangen, der auch wirklich wunderschön war. Und was man ja haufenweise sieht, sind Fliegenpilze. Und sie hat erklärt, warum der Fliegenpilz Fliegenpilz heißt. Wusste ich vorher auch noch nicht. Weißt du das zufällig?
Warum der Fliegenpilz Fliegenpilz? Erklär's bitte.
Ja. Es ist nämlich so, der Fliegenpilz, der so als richtig giftig gilt, das ist er, glaube ich, nicht, wie sie erzählt hat, der ist ein bisschen giftig. Mhm. Und den hat man früher so in Stücke geschnitten und in Milch gelegt. Und dieses leichte Gift war dann auch in der Milch und Fliegen sind dann an die Milch gegangen. Da sind die Flügel lahm geworden und dann konnte man sie
erwischen. Der
Fliegenklatsche erwischen.
Ah.
Aber gleichzeitig ist der Fliegenpilz ja auch ein Glückssymbol.
Ja.
Ne, kennst du ja wahrscheinlich auch, hat man
ja immer
so Silvester und so. Ne? Und das fand ich auch interessant und das ist für uns Pilzsammler nämlich auch wichtig. Hat sie erklärt, warum der Fliegenpilz ein Glückssymbol ist. Hören wir doch mal rein.
Warum ist es dann so, dass wir den Fliegenpilz als Symbol für Glück überhaupt bezeichnen? Nicht gut. Weiß das jemand? Das ist deswegen, weil, wie ich eben erzählte von den Mykorrhiza-Pilzen, ne? Pilze gehören zu verschiedenen Bäumen, so ist der Fliegenpilz mit denselben Pilzen verbandelt, mit denselben Bäumen verbandelt wie der Steinpilz. Und immer da, wo man Fliegenpilze findet, hat man Glück und findet dann eben auch Steinpilze oder auch mal Maronen oder, ne? Also leckere Pilze.
Sind diese Giftpilze, die Sie gerade erwähnt haben, denn für Wildtiere draußen nicht giftig?
Hat gar nichts miteinander zu tun.
Die können Fliegenpilze essen, bis zum Abwinken.
Die können, ne? Also Schnecken essen ja zum Beispiel auch Pilze, ne? Wildschweine, was weiß ich, Igel, die haben damit überhaupt kein Problem. Da darf man sich nie von leiten lassen, so von wegen, ach, der ist ja von einem Tier schon angebissen worden, dann kann ich den auch essen. Never.
Ne? Ja, das ist natürlich für uns Pilzsammler eine interessante Information. Ne? Ich sehe auch haufenweise Fliegenpilze, wenn ich so im Wald bin. Weiß ich, ob dir das auch so geht?
Also überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Du hast es ja eben schon mal gesagt und da habe ich mich schon gewundert. Also für mich ist der Fliegenpilz tatsächlich auch schon deswegen Glückspilz, weil ich ihn so selten sehe.
Ach so, ja.
Und stelle, wie beim Schornsteinfeger.
Ich sehe den wirklich häufig. Also auch als ich jetzt letztens in der Elfringhausener Schweiz da spazieren war, ne, da habe ich den auch häufig gesehen. Aber ich kannte den Zusammenhang noch nicht, dass dann in der Nähe auch gerne mal Steinpilze sind. Also werde ich jetzt einen ganz anderen Blick darauf haben.
Ja, klar. Wie ist das dann mit den Steinpilzen? Wachsen die wirklich in direkter Nachbarschaft zu den Fliegenpilzen oder wachsen die doch eher näher an Bäumen oder wie ist das?
Nee, die wachsen tatsächlich so aus dem Boden, ne? Und ich habe die schon an ganz unterschiedlichen Stellen gefunden. Ich habe da auch noch gar keine Regel gefunden, an welchen Bäumen die so wirklich sind. Mhm. Ne? Aber das ist wirklich so ein ganz klassischer, ganz toller Pilz, der wirklich so aus dem Boden rauskommt und nicht so ein Baumpilz, ne?
Also ich habe zum Beispiel, also wie der Steinpilz aussieht, ist mir selbstverständlich bekannt. Klar. Ich habe ihn ja auch schon zigfach verarbeitet und wir stellen ja auch gleich die Pizza vor, wo der Steinpilz draufkommt.
Genau.
Aber ich habe tatsächlich noch nie das Glück gehabt, im Wald bewusst einen zu finden oder
guck mal, das hier ist zum Beispiel, habe ich mal mitgebracht, so ein Baumpilz, so ein Birkenpilz.
Ja.
Kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, die sieht man ja häufig im Wald. Genau.
Ne? Ganz hart, ne?
Ja.
So.
Ja.
Und der Ötzi, den man im Gletscher gefunden hat, ne,
ja,
der hatte so einen am Lederband um den Hals hängen gehabt.
So ein Birkenpilz?
Ja, genau.
Okay.
Und zwar, weil der Birkenpilz ist gut bei Magenproblemen, Verdauungsstörungen.
Ist also, ne, ein Speisepilz?
Ja, ein Speisepilz, das weiß ich jetzt nicht, das möchte ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall einer, der als Arznei genutzt werden kann, weißt du? Und wie gesagt, der Ötzi hatte so einen am Lederband gehabt, als man ihn gefunden hat. Ne?
Interessant.
Man geht davon aus, dass er sich ein Stückchen genommen hat und bei Magenproblemen dann vielleicht zu sich genommen hat.
Mhm. Interessant.
Kennt man heute noch als Heilmittel. So hat sie es auf jeden Fall berichtet.
Ja.
Genau, und deswegen habe ich uns mal so zwei hier mitgebracht, die wir da unterwegs gefunden haben.
Interessant.
Dann kamen wir nochmal auf das Thema Zersetzerpilze.
Ja.
Im Gegensatz zu den anderen Pilzen, Steinpilze, Maronen und so weiter, die in einer Lebensgemeinschaft mit den Bäumen leben. Und da hat sie dann nochmal erzählt, dass man Zersetzerpilze züchten kann. Und da können wir auch nochmal reinhören,
ja,
was sie da so erzählt.
Es gibt natürlich auch immer Zersetzerpilze, die auf dem Feld sind. Wo zum Beispiel abgestorbenes Gras ist oder so. Ne? Die brauchen keine Bäume, die kommen klar mit Kuhhaufen, Mist, Stroh vom Mist ausfahren. Früher auf den Kuhweiden hat man eben viele Champignons gefunden. Und die Zersetzerpilze kann man eben auch züchten. Ja? Da kann man sich so einen Strohballen in den Keller oder in einen Raum mit perfekter Temperatur und so packen, den impfen mit den Sporen. Und die zersetzen eben das Material, da gibt es Anleitungen mittlerweile im Internet, ne? Kann man sich Säcke an die Wand hängen mit geimpftem Material und dann kann man diese Pilze ernten. Auch das, was wir auf dem Markt antreffen, sind alles Zuchtpilze, also alles Zersetzerpilze, die eben gezüchtet sind auf entsprechendem Material mit den entsprechenden Sporen. Kann man sich gut vorstellen. Mykorrhiza-Pilze können das nicht. Man kann sich ja nicht eine lebende Eiche irgendwo in den Keller stellen, um dann an den Pilzen Steinpilze zu züchten. Deswegen die Steinpilze und Maronen, die wir auf dem Markt kaufen, die kommen alle aus Bulgarien, Rumänien, Russland. Ne? Kann man hier nicht züchten, geht einfach nicht. Die kann man hier im Wald finden. Wir in Deutschland dürfen die aber nicht verkaufen.
Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, dass die Speisepilze, genau die sie gerade aufzählt, auch Pfifferlinge würde ich noch dazu zählen, deswegen nicht aus Deutschland kommen oder wir die deswegen nicht aus Deutschland kaufen können, weil sie hier schlicht und einfach zu teuer sind und man deswegen auf polnische Ware oder sowas zurückgreift oder Ukraine. Personalkosten, genau.
Ich ehrlich gesagt auch. Ja. Mir ist das natürlich aufgefallen auf den Märkten, ne? Dass du diese Pilze, also Steinpilze und so weiter, eigentlich nie aus Deutschland bekommst.
Ja, genau, das meine ich.
Was ich aber nicht wusste, ist, dass es wirklich verboten ist, die zu verkaufen.
Ja. Wir dürfen 1 bis 2 Kilo pro Person pro Sammeln mit nach Hause nehmen, aber wir dürfen sie nicht kiloweise sammeln und dann auf den Markt bringen. Also man sagt, eine Mahlzeit pro Sammeln. Ne? Und auch hier gibt es das aber, dass VW-Busse ankommen mit 12 Leuten drin, die parken dann am Wald, dann werden die da reingeschickt, jeder, ne, einen großen Beutel Steinpilze und das sind Werte. Ja? Da ist ein Kilo 48 Euro oder so, kann man ja schon mal sammeln. Ne? Und dann packen die in den VW-Bus, vielleicht dann eben nicht nur 2 Kilo, sondern auch 4 pro Person und dann sind die wieder weg. Ne? Und dann haben die richtig da gut Geld gemacht.
Ja, dazu könnte ich eine kleine Anekdote raushauen. Ja. War eine Meldung, die mir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung begegnet ist. Ist jetzt schon, glaube ich, 6 Wochen her oder sowas. Und da sind tatsächlich 2 Pilzsammler erwischt worden mit 19 Kilo Steinpilzen. Und die haben erstmal ordentlich einen auf den Deckel gekriegt. Ja. Ich habe den Artikel mal eben ausgedruckt und kann es mal eben vorlesen. Das ist eine ganz kurze Agenturmeldung. Männer sammeln zu viele Pilze und müssen Strafe zahlen. Eine ausgeprägte Vorliebe für Pilzgerichte hatten wohl 2 Männer aus Baden-Württemberg. Sie sammelten in einem Wald 19 Kilo Steinpilze, bis die Polizei kam. So, das war nur die Überschrift. Jetzt kommt der Artikel. Im Supermarkt wären die Pilze billiger gewesen. 2 Pilzsammler haben in einem Wald nahe Ibach bei Waldshut in Baden-Württemberg gegen das Bundesnaturschutzgesetz verstoßen. Die 67 und 69 Jahre alten Männer haben am Dienstag ihren Kofferraum mit Pilzen beladen, wie die Polizei mitteilte. Einem Zeugen fiel die große Menge an Pilzen auf, er verständigte die Polizei. Die Beamten entdeckten im Auto 19 Kilogramm Steinpilze. Laut Gesetz, und das ist das, was wir gerade gesagt haben, darf jede Person pro Tag 1 Kilogramm Pilze im Wald sammeln. Mhm. Die beiden Männer müssen laut Polizei nun 1.700 Euro Strafe zahlen. Jeweils 1 Kilogramm ihres Sammelguts dürften sie behalten. Die übrigen Pilze werden nicht weggeworfen, sondern an gemeinnützige Organisationen weitergegeben.
Na Gott sei Dank, ja.
Aber finde ich schon nicht schlecht, ne?
Finde ich auch nicht schlecht.
Wie findest du denn so einen Denunziantenbürger, der direkt irgendwie die Polizei ruft? Der muss auch ein bestimmtes Wissen gehabt haben, oder? Also, dass man das nicht darf.
Ja, was unsere Expertin nochmal erzählt hat, ist, dass man natürlich, oder sie hat nochmal darauf hingewiesen, dass man in Naturschutzgebieten sogar gar keine Pilze entnehmen darf. Weil man aus Naturschutzgebieten nichts entfernen darf.
Genau, wollte ich gerade sagen, ne? Das würde für alles gelten.
Natürlich, ne? Aber
da
eben auch
darfst du auch
für
keine
Pilze.
Blumen pflücken.
Genau, ne? Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe das so in dieser Tragweite noch nicht erfasst. Ich habe, glaube ich, schon mal einen Pilz mitgenommen aus dem Naturschutzgebiet, wenn ich da einen Steinpilz gefunden habe. Aber klar, eigentlich ist es natürlich auch nicht erlaubt. Ne?
Ja, absolut. Deswegen stehen ja immer diese grünen Schilder dort. Ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Und sollte man dann auch wirklich nicht machen,
ja,
wenn man es weiß. Ne?
Wir sind dann weitergegangen und sind dann so auf so ein paar Fichten gestoßen. Und da hat sie nochmal ganz interessant erzählt, warum Pilzsammler Fichten lieben.
Und wir waren jetzt hier hingegangen, weil das ja hier ein Fichtenbestand ist. Und die Fichten sind eigentlich sehr ergiebige Bäume normalerweise, gerade für Speisepilze. Ne? Also Steinpilze, Maronen, Pfifferlinge, das sind alles so Pilze, die gerne auch so bei Fichten wachsen.
Ja, und dann sind wir so ein bisschen weitergelaufen. Auf einmal hat einer gerufen, Hallimasch gefunden. Ne?
Okay.
Hallimasch ist auch ein Speisepilz.
Ja.
Und einer aus der Gruppe hat die dann auch gleich so abgemacht und hat wirklich so ein, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das nennen soll, Strauß ist wahrscheinlich das falsche Wort. Mhm. Ne? Aber so ganz viele Hallimasch in der Hand gehabt, hat mir den dann auch geschenkt, was mich auch sehr gefreut hat. Und dann kam auch nochmal die Geschichte auf, dass der größte Pilz der Welt, ist auch ein Hallimasch, in Kanada. Das ist ein Pilz, der ist 180 Quadratkilometer groß und wächst unterm Boden.
180
Quadratkilometer.
Ach du Scheiße.
Also wirklich ein riesiger Pilz, größte Biomasse, das habe ich mal gehört, der Welt.
Hammer.
Tatsächlich in Kanada. Und zwischendurch hat aber die gute Ina Zinsius erzählt, wie denn der Hallimasch zu seinem Namen gekommen ist. Hören wir da auch nochmal ganz kurz rein.
Gerne.
Ja. Hallimasch, wissen Sie, wo der Name herkommt?
Nein.
Hat jemand eine Idee? Hallimasch?
Hall ist eigentlich Salz, aber...
Ja, also es gibt 2 Hypothesen. Die eine besagt, Hallimasch ist heil am Arsch. weil das eben ein Heilpilz gegen Hämorrhoiden ist wohl. Oder weil, ich sagte ja eben schon, der muss also mindestens 20 Minuten gegart werden, weil er nämlich sonst Höll im Arsch macht. Also, ne, dann hat man es wirklich übel zu tun mit dem.
Also das klingt jetzt natürlich für mich sehr folkloremäßig. Ja. Ne? Ist das wirklich so gemeint?
Also Höll im Arsch könnte ja vielleicht sein, weil tatsächlich in der Gruppe, die sich etwas besser auskennen als ich, mir gesagt haben, dass ich den wirklich mindestens 15 Minuten kochen musste,
ja,
weil es sonst Probleme geben würde. Da scheint also was dran zu sein.
Nein, was ich meinte ist, er könnte ja auch noch einen anderen Namen haben wie Brauner Baumling und Hallimasch heißt er eben im Volksmund.
Ja, ja, das weiß ich jetzt auch nicht.
Okay.
Genau. Aber auf jeden Fall, zwei Sachen sind wichtig. Die eine Sache, dass dieser Pilz halt 15 Minuten gekocht wird und danach, wenn er gekocht wird, abseihen und dann vielleicht mit bisschen Knoblauch, bisschen Zwiebeln,
ein
paar Kräutern braten. Und da habe ich mich natürlich gefreut, dass ich einen Pilz bekommen habe. Habe auch direkt gedacht, ach, den mache ich heute Abend. Das war an einem
Samstag.
Ja. Und dann gab es aber den zweiten Punkt, nämlich kein Alkohol zu Hallimasch trinken.
Weil sonst macht es auch Hölle im Arsch.
Ja, genau. Soll auch irgendwie Probleme geben.
Okay.
Und kannten auch alle in der Gruppe. Und da habe ich natürlich gedacht, so Samstagabends schön Essen kochen, schön Wein dabei. Geht ja dann nicht mit Hallimasch. Und habe sie dann ehrlich gesagt erst am nächsten Tag zubereitet. Schön Rührei mit den angebratenen Hallimasch dann gegessen.
Und war lecker?
Zum Frühstück. Sehr lecker. Hat sehr gut geschmeckt. Ganz toller Pilzgeschmack.
Ja.
Also hat sich wirklich gelohnt. Ist das erste Mal, dass ich den Pilz jetzt erkannt habe und auch zubereitet habe.
Würdest du ihn wiedererkennen?
Ja, ich weiß es nicht genau. Ja. Nicht.
Man ist noch nicht erfahren genug.
Ne? Ich habe auch im Nachhinein mit der Expertin ein kleines Interview nochmal geführt.
Ja.
Und da habe ich sie auch gefragt, was man denn als Anfänger so beachten sollte.
Ja, ist eine wichtige Frage. Ne?
Genau.
Ja. Ja, also es gibt nicht so viele Seminare, aber das wäre natürlich das Beste, wenn man mit Leuten losgeht, die sich schon auskennen. Aber man kann durchaus auch mittlerweile mit Büchern rausgehen, muss dann aber immer wieder vergleichen, ne? Weil es gibt eben gerade unter den Lamellenpilzen viele giftige. Man sollte sich erstmal nur an die Röhrlinge halten, aber damit kann man ja anfangen. Und dann ist die Zeit der Speisepilze ja auch wirklich nur so von September bis November. Und da muss man natürlich jedes Jahr dranbleiben, weil es ist auch so schnell wieder vorbei und dann hat man wieder vieles vergessen. Und im nächsten Jahr steht man wieder davor und denkt, wie war es jetzt nochmal? Man muss sich einfach jedes Jahr wieder damit beschäftigen.
Ja, hat sie genau recht. Mhm. Also genau das wäre auch, glaube ich, mein Problem. Dann hat er die
bei
große Begeisterung, geht da dran, findet das total geil, findet es total lecker, macht da unheimlich viel mit. Aber dann liegen da 10 Monate zwischen und ob ich es dann noch weiß.
Und manchmal ist es auch so, dass ich das schon mal vergesse in einem Jahr. Ne?
Ist doch klar.
Dass ich dann irgendwann im Dezember denke, ach, die Pilzzeit ist schon wieder vorbei. Ne?
Ja, natürlich. Das macht unsere Supermarktkultur, weil wir eigentlich immer alles auch zur freien Verfügung haben.
Genau.
Na klar.
Ja, und ganz zum Schluss hat sie noch ein paar Buchempfehlungen für uns, für Pilzempfänger. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, also für die Leute, die wirklich jetzt mal losgehen wollen und noch Pilze suchen möchten.
Absolut. Sollten wir uns anhören und auch in die Shownotes packen.
Ja, auf jeden Fall von Rita Lüder. Das Pilzbuch, das ist eigentlich auch so der Dauerbrenner, würde ich sagen. Da wird die Systematik einfach sehr gut erklärt. Auch viele Geschichten rund um Pilze. Sie hat auch 2 Familienbücher geschrieben, was man mit Pilzen sonst noch alles machen kann. Mit Pilzen kann man färben und Schmuck herstellen und so weiter. Ganz schöne Bilder, ganz tolle Erklärungen. Also Rita Lüder ist ein Name, der auf jeden Fall dazugehört.
Also, wir merken uns, Rita Lüder, das Pilzbuch.
Ja, genau. Ich kannte das bisher noch nicht, aber habt ihr
es dir besorgt?
Noch nicht.
Okay.
Ist ja erst eine Woche her.
Ja, klar.
Ne?
Nee, aber cool. Suchen wir auf jeden Fall raus, verlinken das in den Shownotes. Wer Interesse hat, sowas ist doch echt super.
Und was hattest du jetzt für einen Eindruck von der Pilzwanderung?
Dass ich auch eine machen muss. Und ich meine, ich habe die Frau ja nicht persönlich erlebt, aber ich finde, sie hat eine unglaublich sympathische und vor allem auch motivierende Stimme, die mich jetzt schon, wo ich hier nur im Podcast rumsitze und ihr lausche, motiviert, sowas auf jeden Fall zu machen.
Ja, und sie hat noch unglaublich viele andere Sachen erzählt, die wir natürlich jetzt gar nicht mit reinnehmen konnten, weil es auch das Format wirklich sprengen würde. Ne? Aber unheimlich viele interessante Geschichten. Sie kann auch gut erzählen. Ne? Wer im Münster oder im Münsterland wohnt, lebt und Interesse an sowas hat, auch an Kräuterwanderungen hat, dem kann ich wirklich nur die Waldschule Münsterland empfehlen. www.waldschule.münster.de packen wir aber auch auf jeden Fall auf unsere Webseite mit drauf.
Und es wird natürlich auch in anderen Regionen entsprechende Institutionen oder Vereine geben, die sowas anbieten. Ja. Also da ist auch stark von auszugehen. Ich glaube, wer Pilzwanderung googelt für seine Region, wird fündig werden. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Du hast, unabhängig von eurer Pilzwanderung, auch schon Pilze gefunden dieses Jahr.
Ja, in Holland im Urlaub. In der Nähe von Noordwijk, Noordwijker Hout.
Mhm.
Durch die Dünen.
Der Holland-Urlaub, nur um es nochmal eben aufzugreifen, von dem du berichtet hast, in der letzten Episode sehr ausführlich, als wir über Kürbisse gesprochen haben. Und danach gab es von dir einen kulinarischen Urlaubsbericht. Wer es nochmal hören will, herdundofen-podcast.de/6.
Ja, und wir haben dort eine Wanderung gemacht und auf einmal unheimlich viele Pilze entdeckt. Ne? Es war schon ganz toll. Und dann haben wir daraus abends auch eine Pilzpfanne gemacht. Und natürlich fotografiert. Und für Herd und Ofen Podcast natürlich auch in den sozialen Medien gepostet.
Ja, hat auch ganz viele Likes gekriegt, das Bild. Also das hat den Leuten gefallen. Gudulas Hand war das, glaube ich. Also die Hand deiner Frau mit zwei fetten Aronen.
Ja, echt so Riesenpilzen.
Ja, herrlich. Und dieses Bild hat dann tatsächlich einen Prozess in Gang gesetzt. Das ist auch genau das, was ich mir immer gewünscht habe für den Herd und Ofen Podcast. Nämlich einen echten Austausch zwischen den Hörern und uns. Unter dieses Bild mit Gudulas Hand und den fetten Pilzen hat nämlich unser Hörer David Rieber bei Facebook was drunter geschrieben und das lese ich mal eben vor. Neid! Ausrufezeichen. Vor meinem geistigen Auge erscheint eine alpine Pizza mit etwas Buchweizenmehl im Teig, Tiroler Speck, gerösteten Bucheckern, den Pilzen und Scamorza. Und wir haben, oder ich habe, als Herd und Ofen drunter geschrieben, gute Idee, wird probiert. Und da muss man natürlich auch Wort halten. Und ich habe mich ans Experimentieren gemacht und habe dann genau das nachgebildet, was David Rieber sich gewünscht hat. Nämlich eine Pizza mit all diesen Zutaten. Und das Besondere an dieser Pizza, und da merkt man, dass er Ahnung haben muss, ist tatsächlich, dass sie geprägt ist von Röstaromen. Und zwar schon in der Zubereitung, was bei einer Pizza, finde ich, erstmal gar nicht so selbstverständlich ist. Ja? Das fängt damit an, ich werde es mal kurz erklären, das Rezept werden wir natürlich dann wie immer in den Shownotes verlinken. Das fängt damit an, dass wir Buchweizenmehl im Teig haben wollen. Und da bin ich als erstes schon mal hergegangen und habe den Buchweizen, bevor ich ihn vermahlen habe, in der Pfanne angeröstet. Das heißt, die Buchweizenkörner einfach in der Pfanne so lange geschwenkt, muss man ein bisschen aufpassen, weil das relativ schnell geht, bis sie schön duften,
also du
ein bisschen
hast das
Farbe
Mehl,
angenommen haben.
Du hast das Mehl wirklich selbst gemacht?
Natürlich.
Wahnsinn.
Wow. Nein, ich habe also kein Buchweizenmehl gekauft, sondern wirklich Buchweizen genommen, in der Pfanne angeröstet, so wie ich es gerade gesagt habe, bis er duftet, Farbe annimmt und dann habe ich es vermahlen. Dieses Anrösten würde ich auch unbedingt empfehlen, weil das einen ganz schönen Geschmackskick gibt, der meiner Meinung nach sehr wichtig ist und der sich dann auch im Teig wunderbar durchsetzt. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwas mit Esoterik zu tun hat, sondern der Teig schmeckt dann sehr stark danach. Man kann auch, wenn man keinen Buchweizen rösten möchte oder keine Mühle hat, um ihn zu vermahlen, Buchweizenmehl kaufen. Und auch das kann man anrösten. Da muss man nur noch vorsichtiger sein. Heiße Pfanne nehmen, entsprechende Menge Mehl reinstreuen, einmal kurz schwenken. Das wird sofort braun und auch bitte sofort rausnehmen, dass es bloß nicht verbrennt.
Okay.
So, und dann bin ich eigentlich hergegangen, habe einen relativen Standard-Pizzateig gemacht, den aber entsprechend abgeändert und habe eben 20% Mehlanteil durch dieses geröstete Buchweizenmehl ersetzt und 10% für eine schöne Konsistenz durch Semola Duro, also Hartweizengrieß. Das heißt, wir haben 70% Weizenmehl, 5,50er und 20% Buchweizen, 10% Hartweizengrieß. Dann natürlich Hefe, Olivenöl, Wasser, Salz, bisschen Zucker. Das sind so die Zutaten für einen guten Pizzateig. Eine kleine Anmerkung noch zu der Hefe. Bei Hefe bitte immer nur im Bioladen kaufen und nur frische Hefe verwenden. Wenn wir uns irgendwann ums Brotbacken kümmern, können wir da nochmal genauer drauf eingehen. Es ist aber tatsächlich so, dass bei industriell hergestellter frischer Hefe entstehen unheimlich schädliche Abfallprodukte. Mhm. Ne, ich sag mal nur so Ammoniak, Phosphat, synthetische Öle, Schwefelsäure und so weiter.
Du bist total platt, das wusste ich nicht.
Ja, man sagt ungefähr pro Kilo Hefe bis zu 400 Kilo dieser Abfallstoffe. Das ist ekelerregend. Deswegen bitte nur Biohefe kaufen, das ist ein völlig anderes Herstellungsverfahren. Biohefe wird gezüchtet auf Weizen bzw. Weizenkeimen. Und da kommt noch dazu, dass wir nicht weit davon entfernt sind, dass bei der konventionellen Hefeherstellung bald gentechnisch veränderte Hefestämme verwendet werden. Weshalb es sich wirklich lohnt, diese, es ist ja nicht viel, 30 Cent mehr im Bioladen auszugeben. Mhm. Also Hefe im Supermarkt, das darf man eigentlich nicht machen, nur wenn man mal echt keine Zeit hat oder sonst was. Ne? Aber eigentlich bitte frische Hefe immer im Bioladen kaufen.
Also ist mir total neu.
Ja.
Habe ich auch schon ganz häufig im Supermarkt gekauft.
Ja.
Habe ich noch nie vorher gehört.
Nee, darf es nicht
machen. Super also Info.
Musst du auf jeden Fall im Bioladen kaufen, weil die Abfallprodukte einfach unglaublich umweltschädlich sind.
Ne?
Okay, aber daraus machen wir eben einen Teig. Der muss dann 2 Stunden gehen. Und sagen wir mal, wenn er 1,5 Stunden gegangen ist, kann man anfangen, den Backofen schon mal vorzuheizen. Und ich empfehle, und ich glaube du auch wenn wir uns vorher noch nicht drüber unterhalten haben, Pizza wird auf einem Stein gebacken. Wer sich fragt, warum schmeckt meine Pizza bei mir zu Hause nicht so wie im italienischen Restaurant, lautet die Antwort Backstein oder Pizzastein. Auf jeden Fall, finde ich. Also das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Seit ich so einen Pizzastein besitze, was jetzt schon einige Jahre der Fall ist, schmeckt meine Pizza nicht anders als beim italienischen Restaurant oder der Teig schmeckt nicht anders als im italienischen Restaurant, was glaube ich nur mit der Zubereitung auf dem Stein zu tun hat, weil die Pizza schneller gebacken wird, schneller hochgeht, der Stein von unten die Hitze anders anliefert, ne, und so wirft die Pizza schön Blasen, so wie man es kennt.
Wie lange erhitzt du den Stein? Also wie lange braucht er, bis der diese notwendige Hitze hat?
Ja, 30, 40 Minuten.
Ja.
Schon. Mhm. Also auf jeden Fall. Ne? Ich habe auch einen Backofen, der bis 300 Grad hochgeht. Das ist nicht handelsüblich. Also die meisten gehen ja nur bis 250.
Meine auch nur leider. Ja,
genau. Ne? Deswegen würde ich empfehlen, für diese Pizza, wer kann, bitte bis 300 Grad hochgehen. Mhm. Wer es nicht kann, geht eben auf 250. Auch kein Problem. Stein auf die oberste Schiene. Heiß werden lassen. Und dann geht's ab. Ne? Okay, das heißt, wir haben also den Pizzateig. Und jetzt geht es darum, eine kurze, schnelle Tomatensauce zuzubereiten. Auch da, finde ich, muss man darauf achten, dass die nicht zu feucht wird. Das ist auch ein typischer Fehler, der zu
das
Hause gemacht
auch, ja.
wird. Mhm. Deswegen, ich mache die immer aus Tomatenmark. Mhm. Bisschen Wasser dazu. Die genauen Mengenangaben schreibe ich in das Rezept. Ein bisschen würzen mit Salz, Pfeffer, Oregano. Und dann ist das schon fertig. Ne? Und dann ist der Belag eben genau das, was uns David Rieber bei Facebook geschrieben hat. Als allererstes Scamorza, also der italienische Käse, der so ähnlich hergestellt wird wie Mozzarella und dann über Buchenholzfeuer geräuchert wird. Scamorza affumicata heißt er auf Italienisch. Mhm. Als nächstes Pilze, am liebsten Steinpilze, denn das ist das, was uns David geschrieben hat. Die kann man frisch nehmen oder auf Tiefkühlware zurückgreifen, das funktioniert auch. Wenn man auf Tiefkühlware zurückgreift, würde ich empfehlen, sie auf jeden Fall vorher in der Pfanne anzurösten. Mhm. Und zwar einfach, um ein bisschen Wasser rauszutreiben, was die irgendwie ziehen durch das Verpacken in der Tiefkühlverpackung. Warum, weiß ich auch nicht, aber das ist auf jeden Fall so. Würde ich auf jeden Fall vorher ein bisschen anrösten, einfach ein bisschen Öl in der Pfanne, Pilze rein, bis sie kein Wasser mehr lassen, dann sind die auch schon fertig und dann auf der Pizza verteilen.
Was würdest du von zu getrockneten Steinpilzen sagen? Geht das auch? Funktioniert das auch?
Das habe ich nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Finde ich aber auch eine ganz gute Idee. Müsste man mal checken. Warum nicht? Warum nicht? Weiß nicht genau, wie die sich verhalten. Am besten sind natürlich frische. Das ist ganz klar.
Ja, das kann ich mir, würde ich auch sagen. Weil ich habe nur deswegen nachgefragt, weil ich habe einmal, vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, ne? Ich habe einmal so gefrorene Steinpilze gekauft und fand es ganz furchtbar. Bei mir war das so ein wässriges, geschmackloses irgendwas.
Das ist genau, was ich meine. Ja. Genau. Deswegen muss man die wirklich ordentlich durch die Pfanne jagen, damit die überhaupt was hergeben. Eigentlich frisch. Natürlich. Ja. Wer keine Steinpilze hat, kann es ja auch mit anderen Pilzen machen. Dann kauft er eben frische Champignons, ist ja kein Problem.
Ne? Ja, finde ich auch.
Aber die Steinpilze haben natürlich einen speziellen Geschmack.
Klar.
Ne? So, das heißt, wir haben, um das nochmal zusammenzufassen, die ersten Röstaromen aus dem gerösteten Buchweizen im Teig.
Ja.
Wir haben zum zweiten Mal Röstaromen durch den Scamorza. Und jetzt kommt die Buchecker, über die wir uns eben schon informiert haben in dem Aufsager und die wir bei einem Herbstspaziergang gesammelt haben. Mhm. Und die muss ja, um die Oxalsäure und diese ganz kleine Menge Phagin, die da drin ist, zu neutralisieren, erhitzt werden. Mhm. Und für diese Pizza möchten wir es aber nicht nur erhitzen, um diese Gifte unschädlich zu machen, sondern auch, weil hier durch das Rösten nochmal ein ganz besonderer Geschmack in die Buchecker kommt, der auch durch nichts anderes zu ersetzen ist. Ich habe mal testweise ein, zwei Pinienkerne daneben gelegt, wahrscheinlich auch nur deswegen, weil die so eine ähnliche Form haben, ne? Aber das hat miteinander überhaupt nichts zu tun und passt auch zu dem, was wir hier machen, wirklich nicht gut. Also eine Buchecker wäre schon toll. Man kann sich ein paar Tricks bedienen, um den Vorgang des Auseinanderpiddelns der Bucheckern so ein bisschen einfacher zu gestalten. Und zwar ist es so, dass wenn du die Bucheckern einsammelst, ich tue die dann in eine Schüssel, koche im Wasserkocher Wasser auf und gieße das in diese Schüssel. Und dann passiert nämlich Folgendes. Alle Bucheckern, die hohl sind, also wo gar keine Frucht drin ist, steigen nach oben, während die Bucheckern, die Frucht enthalten, auf dem Boden liegen bleiben. Mhm. Damit sind also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, wir können die taube Ware sofort abschöpfen von oben und müssen uns damit nicht mehr beschäftigen und die gar nicht mehr aufpiddeln, um dann ganz enttäuscht zu gucken. Und zweitens ist durch das kochende Wasser müssen wir uns überhaupt keine Gedanken mehr über Oxalsäure oder Phagin machen. Super Nummer. Mhm. Und dann nimmt man die Bucheckern, die auf den Boden gesunken ist, auf den Boden gesunken sind, dann muss man tatsächlich ein bisschen knibbeln.
In Nussknacker?
Frucht, ja, Fingernagel, ja. Ne? Dann Frucht rausholen und dann bitte auch, und das ist der dritte Teil Röstaromen, in der Pfanne anrösten. Das duftet ganz wunderbar, dann sollte man auch auf jeden Fall schon mal eine so probieren, das ist nämlich ganz köstlich. Und auch die kommen auf die Pizza. So, jetzt esse ich kein Fleisch und habe deswegen auf David Riebers Wunsch, Tiroler Speck zu verwenden, verzichtet. Ich habe dafür aber noch rote Zwiebeln draufgelegt, was auch wunderbar mit den restlichen Zutaten harmoniert. Und dann kommt der ganze Spaß, wenn die Pizza fertig belegt ist. Übrigens immer in der Reihenfolge Teig, Tomatensauce, dann den Käse und darauf den Belag. Nicht den Belag mit dem Käse zudecken. Kommt also alles für 5 bis 6 Minuten auf den heißen Stein im Ofen. Und dann ist die wunderbare Pizza fertig. Und kann serviert werden.
Hört sich wahnsinnig lecker an.
Ja, es ist auch eine ganz herrliche Pizza. Ich habe es jetzt schon mehrmals gemacht, auch weil wir auch Fotos machen wollten, irgendwie für das Rezept. Köstlich. Hat sie jetzt am Wochenende noch bei uns gegeben und es war wieder herrlich.
Da können wir uns auf jeden Fall bei David bedanken.
Ja, es ist echt ganz, ganz köstlich, funktioniert super. Tausend Dank.
Und du hast es jetzt natürlich nicht probiert aus Gründen, aber ich kann mir den Tiroler Speck da auch ausgezeichnet zu vorstellen.
Ja, ne? Absolut. Und so wie ich das verstehe, aber das wäre jetzt deine Expertise, würde man diesen Tiroler Speck auch erst, nachdem man die Pizza aus dem Ofen geholt hat, roh da drauflegen. Oder?
Ja, oder vielleicht
also die würde man nicht mitbacken.
Könnte ich mir auch vorstellen, wird zu trocken.
Genau. Ne?
Aber ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass man noch 30 Sekunden kurz aufmacht, drauflegt, damit der ein bisschen Wärme noch bekommt.
Verstehe.
Ne? Ja. Aber tatsächlich wirklich von Anfang an draufpacken würde ich den auch
nein,
nicht. Ich glaube, dann hast du nachher so Chips.
Ja.
Und das schmeckt dann auch gar nicht.
Ja.
Ja, klasse.
Ja, also das ist wirklich eine ganz herrliche Nummer und so bringen wir eben das, was wir im Herbst gesammelt haben, unsere Bucheckern und die Pilze, die du bei deiner Pilzwanderung gefunden hast, zusammen zu einer herrlichen Steinpilzpizza mit Bucheckern.
Schön.
Und zu einer schönen Pizza, Willi, passt ja immer auch ein guter Wein. Wie ist es bei dir so? Verändert sich dein Weingeschmack jetzt zum Herbst hin, wo es kälter wird?
Ja, ehrlich gesagt nicht mehr so stark wie früher. Also ich kann mich noch erinnern, da gab es schon so Zeiten, im Sommer viel mehr Weißwein und im Winter dann so die Dampfschiffe, weißt du, die
Wuchtbrummen.
Genau, ne, die richtigen Wuchtbrummen, so die schweren Rotweine und so. Aber wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, da stehe ich mir nicht mehr so richtig drauf.
Ja.
Also es darf gerne im Sommer auch mal ein leicht gekühlter Rotwein sein und nicht nur ein Weißwein.
Ja.
Und im Winter auch mal ein Weißwein, so, ne? Aber schon so ganz klein bin ich, merke ich schon.
Die Tendenz
so,
hat man,
Tendenz,
ne? Ist bei
hat
mir genauso.
Man, aber ich brauche tatsächlich nicht mehr diese Wuchtbrumm, ne?
Ja,
das ist vorbei.
Warum wir aufs Thema Wein kommen, ist kein Zufall. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, der rote Faden dieser Episode ist auch so ein bisschen das Sammeln. Und die Weinlese ist ja auch eine Art Sammeln. Der Winzer nimmt die Trauben von den Reben Und dieser Herbst, der Herbst des Jahres 2018, war der Startschuss für den Superjahrgang 2018. Das zumindest wird immer prognostiziert, denn die deutschen Winzer haben aufgrund des langen, heißen, trockenen Sommers wirklich eine absolute Rekordernte eingefahren. Und auch dazu gibt es einen kleinen Aufsager, was das eigentlich bedeutet. Können wir mal reinhören.
Der Herbst. Auch für die Weinbauern ist er die Jahreszeit, denn im Herbst holen sie ihre Ernte ein. Und dieser Herbst, der Herbst des Jahres 2018, ist für die deutschen Weinbauern ein ganz besonderer. Denn so gut war die Ernte schon lange nicht mehr. 1 Milliarde Liter Weinmost wird allein in Deutschland erzielt. Das sind über 20% mehr als in den Vorjahren. Das ist so viel, dass in einigen Weingütern die Tanks und Fässer nicht ausreichen. Während die deutschen Landwirte unter der langen Trockenperiode im Sommer gelitten und mit Ernteeinbußen bei Mais, Getreide und Kartoffeln zu kämpfen hatten, freuen sich die Winzer über ihre Rekordernte. So erklärte der Ressortleiter Presse vom Deutschen Weininstitut Ernst Büscher gegenüber Reuters, der 2018er Jahrgang sei sicherlich einer der besten der letzten 20 Jahre. Man muss bis ins Jahr 1999 zurückgehen, um zumindest eine ähnlich ertragreiche Weinernte zu finden. Die Ernte von 1999 habe aber bei weitem nicht die Qualität der diesjährigen gehabt, so Büscher weiter. Für die 2018er Weine kommen zwei Phänomene zusammen, die die Qualität extrem begünstigen. Der sehr feuchte Winter hat dabei geholfen, dass die Reben die lange Trockenheit im Sommer gut überstehen konnten. Und diese Trockenheit wiederum hat dafür gesorgt, dass die Reben extrem gesund geblieben sind und früher als sonst in Blüte standen. Noch nie hat die Weinlese so früh begonnen wie in diesem Jahr. Die Qualität der Trauben ist dank ausgebliebener Fäulnis und dank des hohen Zuckergehalts in den Beeren herausragend. 2018 ist in allen Belangen ein Ausnahmejahrgang. Büscher rechnet darum mit außergewöhnlich aromatischen Weißweinen und kräftigen, vollmundigen Rotweinen. Aber warum tut er das? Hohe Mostgewichte machen noch längst keinen Spitzenwein, vor allem nicht in Zeiten des Klimawandels, wo die Erträge beim Wein sicher noch zunehmen. Nein, Büscher hat wohl Vertrauen in das Handwerk der deutschen Kellermeister. Denn während die Natur ihren Teil bereits beigetragen hat, sind sie jetzt am Zug. Allein von ihrer Fantasie, Raffinesse und Kunst hängt es ab, ob aus der Rekordernte auch Rekordweine hervorgehen. Und das wird sich frühestens im kommenden Frühling zeigen. Eigentlich sogar erst im nächsten Herbst. Dann, wenn die trockenen Spitzenweine auf den Markt kommen.
Also die Winzer sind die Profiteure des Klimawandels?
Klingt fast so, ne? Zumindest was den Ertrag angeht. Aber wir haben ja auch gerade gehört, guter Ertrag macht noch keinen guten Wein.
Klar.
Ne? Sondern muss noch mehr dazu kommen, dass ein guter Wein dabei rumkommt. Und jetzt hätte man aber trotzdem, wenn man das so hört, eigentlich schon Lust, einen 2018er Wein mal zu probieren. Ne? Können wir aber nicht.
Gibt's aber noch nicht, ne? Oder?
Nein. Ja. Also Frühjahr 2018 kommen die ersten, aber eigentlich erst im Herbst nächstes Jahres. Ne, wirst du die kriegen. Wir wollen aber trotzdem zum Thema Herbst uns jetzt gemeinsam einen Wein erarbeiten, um unter Umständen eine schöne Empfehlung aussprechen zu können, was ein guter Herbstwein ist. Und zwar den Lemberger. Ein Wein aus Württemberg, also die Gegend rund um Stuttgart. Der aber so ein bisschen ein Stiefkind ist, also in Restdeutschland eigentlich keinen guten Ruf genießt. Kennst du Lemberger?
Habe ich schon gehört, aber ich habe wirklich keine Kenntnisse darüber sonst.
Lemberger ist eine alte Sorte, die aus dem Burgenland in Österreich kommt. Burgenland ist der östliche Rand von Österreich mit der Grenze zu Ungarn und heißt auch in Österreich nicht Lemberger, sondern Blaufränkisch. Die Rebsorte heißt nämlich Blaufränkisch. Und bei uns heißt er Lemberger, benannt nach der Stadt Lemberg im heutigen Ungarn. Und deutsche Rotweine haben ja generell so das Problem, dass sie weniger voluminös und körperreich daherkommen, wie jetzt so diese Wuchtbrummen, die wir aus Spanien, Italien, Portugal und Frankreich kennen. Und weil der durchschnittliche Deutsche aber seine Rotweine am liebsten aus diesen Ländern kauft, ist sein Geschmack entsprechend geprägt. Dabei gibt es ja hier in Deutschland trotzdem ganz ausgezeichnete Rotweine. Das Flaggschiff ist sicher der Pinot Noir, also der Spätburgunder.
Ein Wein, den wir beide gerne trinken.
Genau, der fällt aber eben sehr fein aus. Wir beiden sind große Fans, aber der ist eben, das ist ganz typisch, wenn man ihn gegens Licht hält, eher blassrot, nicht so kräftig und das bildet sich eben auch im Geschmack ab. Der schmeckt immer leicht fruchtig, nach Pflaume, Kirsche, schwarzen Johannisbeeren, aber dann gibt es eben noch das ganz typische Aroma, das ich ja, Waldboden nenne, also so erdige Noten. Ist ganz hervorragend, aber eher feiner, leichter und entspricht nicht so dem Massenrotweingeschmack des Durchschnittsdeutschen. Und der Lemberger soll aber ein Wein sein, der von seiner Charakteristik eher in diese voluminöse und kräftige Richtung geht wie die südeuropäischen Weine. Ich glaube, man muss sich, ohne dass wir ihn jetzt schon probiert hätten, nicht der Illusion hingeben und denken, dass er sie also komplett erreicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber zumindest von der Tendenz soll er eher dahin gehen. Und ich habe für uns für heute mitgebracht zwei Weine, einen Blaufränkisch aus Österreich und einen Lemberger aus Württemberg. Mhm. Und die können wir zusammen probieren.
Sehr gerne. Vorweg nochmal eine Frage an dich. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist der Lemberger also eine Alternative für all die Menschen, die gerne Rotwein trinken, aber nicht unbedingt auf Spätburgunder stehen, also auf deutschen Spätburgunder stehen, weil der ihnen zu leicht ist und die eher so, ich sag mal jetzt so ein volleren, tanninhaltigeren Wein wollen. Ist das korrekt?
Ja, also tanninhaltig weiß ich jetzt noch nicht so, müssen wir gleich testen, aber so verstehe ich das erstmal. Mhm. Mein Ziel ist eigentlich, einen Rotwein vorzustellen, der eher unbekannt ist und unter Umständen auch mit einem Vorurteil aufzuräumen, nämlich er genießt ja, haben wir ja eben gesagt, keinen besonders guten Ruf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da Winzer und Kellermeister ranlässt, die Ahnung vom Fach haben, dann natürlich absolut spitzenmäßige Weine draus werden. Wir haben ja auch schon mal einen Beaujolais vorgestellt, französischen Wein, der ja auch keinen besonders guten Ruf hat, so als Dandy-Wein verschrien ist. Wenn da aber Fachleute rangehen und die Gamay-Traube entsprechend ausbauen, dann werden da ja ganz fantastische Weine draus. Haben wir hier schon probiert. Ja. Aber wie gesagt, mein Ziel ist auch, einfach mal eine unbekannte Rebsorte vorzustellen, die man eigentlich außerhalb von Württemberg gar nicht so kennt.
Ja, gerne.
Mhm. Ne? Müssen wir mal gucken. So, also hier sind 4 Gläser.
Mhm.
Dann gucken wir mal. Vor uns steht jetzt zum einen Blaufränkisch Kalkstein, Jahrgang 2017, vom Weingut Klaus Preisinger, Klaus mit C, aus Österreich, aus dem Burgenland, für 10,50 Euro die Flasche. Und als Highlight ein Lemberger, Hebsacker Berg, Jahrgang 2015 vom Weingut Jürgen Ellwanger aus Winterbach, das ist östlich von Stuttgart. Ein großes Gewächs, also die höchste Qualitätsstufe für trockene Weine, für 29 Euro die Flasche. Also schon ordentlich.
Mit welchem fangen wir an, Peter?
Mit dem österreichischen, würde ich sagen. Langsam steigern.
Ja.
Die Farbe ist schon mal fantastisch, finde ich. Es ist ein Kirschrot.
Total.
Bitteschön.
Danke, Peter. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Kirsche im Glas, definitiv.
Mhm.
Also ich probiere jetzt mal ein Schlückchen schon.
Klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, das geht schon sehr in die Richtung, was mein persönlicher Geschmack ist. Ich finde Kirsche, wenn es gut gemacht ist, was Herrliches.
Also ob Kirsche oder nicht, das ist mir gar nicht so wichtig, aber er geht auch total in meine Richtung, weil es nämlich gar nicht so einer ist, wie ich befürchtet habe, dass man jetzt versucht, irgendeinen fetten Spanier nachzubauen, ja, sondern der hat vielleicht ein bisschen mehr Gehalt als ein Pinot Noir.
Genau.
Aber trotzdem ist es irgendwie noch, ja, keine Ahnung, ich würde sagen, deutscher Rotwein, obwohl es jetzt der Österreicher war, den du eingeschenkt hast.
Ja.
Aber er ist nicht ganz so ein Dampfschiff, weißt du?
Absolut überhaupt nicht. Ja. Aber wenn man ihn mal so gegens Licht hält, die Farbe ist schon recht dunkel. Das ist so ein kräftiges, ja, keine Ahnung, Karmesinrot.
Also ich finde den super.
Was sagst du zu der Länge?
Ja, was mir so auffällt ist, er hat jetzt nicht so einen wahnsinnig langen Abgang, oder?
Mhm.
was ja nicht sein muss, was manchmal auch ganz schön ist, wenn man noch nach dem Schluck noch
nein, aber
ganze Zeit was von dem Mund hat, aber ist bei dem jetzt nicht so.
Ja, ne? Aber finde ich einen guten Einwand von dir, weil das wäre tatsächlich was, wovon ich mir mehr wünschen würde. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein Wein, der von seiner Charakteristik auch gerne gut gekühlt, ne, ein bisschen gekühlt im Sommer geht, oder?
Der ist ja auch ein bisschen kühler jetzt hier bei dir, würde ich sagen.
Ja, genau, oder? Weil ich nicht hier im Raum, wo wir sind, wo es warm ist, gelagert habe, sondern draußen im Flur, wo es ein bisschen kühler ist.
Ist eine genau die richtige Temperatur.
Würde ich auch sagen, genau. So viel vielleicht erstmal zum Blaufränkisch.
Sollen wir denn direkt mal den anderen dazu probieren?
Absolut.
Okay, ich schenke mal ein, ja?
Ja, klar.
Den Jürgen Ellwanger, jetzt eben aus Deutschland, ne?
Genau, das große Gewächs.
Bisschen heller im Glas, ist es richtig?
Ja, würde ich auch sagen, ist mir auch direkt aufgefallen. Interessant. Das ist wieder das, glaube ich, farbtypisch, was man von einem deutschen Rotwein erwarten würde, oder? Oh.
Also der ist schon so ein bisschen tanninhaltiger, glaube
ich,
oder?
Genau, der ist tanninhaltig. Man riecht also sofort, finde ich, Kräuternoten.
Ja, ist so ein bisschen derber, ne?
Auf jeden Fall.
Riecht weniger nach Frucht als den, die wir gerade davor hatten. Ne? Also Kirsche ist da für mich nicht drin.
Ich finde schon, dass ein bisschen Kirsche drin ist. Was mir als erstes auffällt, ist, dass der auf jeden Fall ein Fass gesehen hat, weil ich das Gefühl habe, deutlich das Holz zu merken. Aber ich persönlich stehe nicht so auf zu starke Holznoten, aber die finde ich hier sehr angenehm, muss ich sagen,
dezent,
weil sie dezent sind.
Ja. Ja, erstes Urteil, du weißt ja, hat ja immer mit Tagesform zu tun und so weiter. Der mag ja morgen schon ganz anders sein. Ich würde mir im Moment die 19 Euro sparen.
Ja.
Ich fand den ersten ein bisschen besser, ein bisschen mehr meine Richtung.
Also was ich interessant finde, ist, dass das, was ich mir erwartet habe, auch nach dem, was ich uns eben erzählt habe, bevor wir probiert haben, ja nicht so ganz zutrifft, weil ich finde, das ist auch ein unheimlich feiner Wein und macht überhaupt keinen Druck, so wie man das von den südeuropäischen Weinen kennt, oder?
Ja, so ein ganz klein wenig geht es in die Richtung.
Genau.
Ne? Und wenn man ihn mit anderen deutschen Rotweinen vergleicht, hat er schon mehr davon. Aber alles nicht übertrieben, also immer noch sehr lecker, immer noch nicht so vordergründig, weißt du?
Genau.
Von daher auf jeden Fall gut. Ne? Ich fand nur den Trinkfluss beim ersten bisschen besser.
Ja, ging mir auch so. Komm, lass uns zusammenfassen.
Ja, sind schon beide toll, aber wirklich total unterschiedlich.
Ja.
Ne? Das große Gewächs ist irgendwie würziger, kräutriger, so wie du es auch schon gesagt hast. Ist auch länger auf dem Gaumen auf jeden Fall. Ne? Und bei dem anderen finde ich so den Trinkfluss irgendwie besser. Klar, auch preislich kann man sich davon auch mehr antun.
Ja, natürlich.
Als von einem großen Gewächs. Ne?
Ich finde auch, der österreichische ist so einer, der richtig Spaß macht.
Genau.
Und der einem sich auch unmittelbar erschließt, während man sich in dieses große Gewächs vielleicht erst ein bisschen reinschmeckt.
Hast du vollkommen recht. Und dem muss man sich ein bisschen mehr erarbeiten. Ne?
Genau.
Aber ich finde beide Weine schön. Und toll, auch mit so einem Preisunterschied in dieser Qualität zwei Weine dieser Art gefunden zu haben.
Ja. Und was sich auf jeden Fall gelohnt hat, ist, sich so eine eher unbekannte Rebsorte, die vielleicht auch erstmal nicht so einen guten Ruf genießt, sich mal zu Gemüte zu führen, die mal kennenzulernen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hat sich total gelohnt.
Herrlich.
Lecker.
Okay, dann haben wir auf jeden Fall zwei schöne Empfehlungen als Herbstweine für Leute, die Lust haben, einfach mal über den Teller ranzugucken. Verlinke ich natürlich beide in den Shownotes. Cool!
Ja, danke, Peter.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
Billy, dann bleiben noch als letzter Punkt in dieser Folge die kulinarischen Erlebnisse der letzten Zeit. Wer soll anfangen?
Fang du bitte an.
Okay. Kurze Geschichte nur von mir. Trotzdem muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Ich war mal vor 4-5 Jahren, muss das ungefähr gewesen sein, mit meiner lieben Frau Sandra auf einem unserer zahlreichen Frankreich-Urlaube in Béziers am Mittelmeer. Und wir hatten dort also eine unglaublich schöne Airbnb-Wohnung gefunden in so einem ganz alten Haus in der Altstadt von Béziers. 1640 oder sowas gebaut, also wirklich uralt, ganz toll, über mehrere Etagen, wunderschön. Und dieses Haus vermietete also eine Frau Anfang 60, die eigentlich dort in dieser Wohnung lebte und immer ausgezogen ist zu Bekannten oder Verwandten, wenn sie Airbnb-Gäste hatte. Und sie hatte an ihrem Herd ein kleines Gläschen stehen mit so einer, sagen wir, bräunlich aussehenden Gewürzmischung. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Hab dann mal so dran gerochen. Es roch unheimlich würzig und unheimlich frisch und hat mich also unmittelbar angemacht. Und dann haben wir erstmal so ein ganz klein bisschen probiert und hinterher ein bisschen mehr davon probiert. Wir hatten von ihr die Erlaubnis, selbstverständlich alles in ihrer Küche zu benutzen. Und haben dann angefangen, auch mit dieser Gewürzmischung so beim Kochen so ein bisschen zu experimentieren. Oder sie mal, daran kann ich mich auch erinnern, auf ein Tomatenbrot gestreut. Aber wir wussten überhaupt nicht, was das war. Und als wir dann nach ein paar Tagen der Dame die Wohnung zurückgegeben haben, habe ich sie also gefragt und habe gesagt, hier, das steht in ihrer Küche und das haben wir benutzt. Das ist ja was Interessantes. Was ist das?
Sie gesagt, das ist mein Fußpuder, was ich in der Küche
genau.
habe.
Ja, wo war ich stehen geblieben? Scheiße. Ach so. Ja, also, ich habe sie gefragt, was das denn ist. Das war dann so ein bisschen schwierig, weil sie wirklich ausschließlich Französisch sprach und ich zu der Zeit wirklich nur rudimentär und Sandra ja zumindest jetzt nicht sehr firm war, was so Vokabeln aus der Küche oder aus dem Gewürzlexikon angehen. Mhm. Aber zumindest konnten wir verstehen, dass es also eine Gewürzmischung war, von der sie uns erzählt hat, dass die ihre Freundin aus Georgie, also aus Georgien, immer selber macht.
Mhm.
Dann haben wir nochmal unsere Komplimente ausgesprochen, haben gesagt, das ist wirklich ganz köstlich. Und dann hat sie gesagt, ach hier, das ist doch überhaupt kein Problem, nehmt euch ein bisschen was mit. Das haben wir dankbar angenommen, haben das dann auch zu Hause weiter schön über Tomaten gestreut und so, schmeckte ganz köstlich. Aber gewusst, was das ist, haben wir immer noch nicht. Und wie der Zufall so will, hat Sandra vor ungefähr einem halben Jahr die Klavierlehrerin gewechselt. Und ihre neue Klavierlehrerin, eine unglaublich nette Frau, kommt aus Georgien.
Ach, was ein Zufall.
Und zack, haben wir uns erinnert und ihr diese Geschichte erzählt und sie hat gesagt, ach, das war bestimmt zwanetisches Salz. Doch das sagte uns natürlich nichts, aber sie hat freundlicherweise uns dann tatsächlich einen Rest, den sie selber in Georgien gekauft hat, mitgebracht. Und bingo, es war genau richtig. Und zwanetisches Salz scheint also eine Standardgewürzmischung in Georgien zu sein, mit der dort regelmäßig gekocht wird. Und ich lese mal ganz kurz hier vor, was in diesem zwanetischen Salz, also in dieser Gewürzmischung, drin ist. Warte. Ach, Billy, Mann, ich habe doch hier
ach ja,
mitgebracht.
Da sehe ich Tomaten und Gewürze.
Natürlich. So, und natürlich will ich es dir vorführen. Hier, okay. nimm mal die Packung und schnüffel mal dran.
Ja.
Und ich lese mal eben vor, was also in dieses zwanetische Salz reinkommt. Svanetien, übrigens nur ganz kurz, eine Gebirgsregion in Georgien. Also, drin ist Salz, daher der Name, Boxhornklee, Dill, Knoblauch, Koriander, Kümmel, gemahlene Paprika und Tagetes. Tagetes finde ich irgendwie ganz interessant, weil ich kenne das nur als Zierpflanze, das sind so Blümchen.
Noch nie gehört.
Aber kann man anscheinend auch als Nutzpflanze anbauen.
Mhm.
Für mich als Mitteleuropäer also vollkommen unbekannt. Aber ich würde es dir gerne mal präsentieren.
Ja, gerne.
Auf einem kleinen Stück Tomate.
Ich gebe dir mal das Gewürz zurück.
Ja. Echt aus Georgien. Du siehst auch hier, dass diese Verpackung von dem svanetischen Salz nur Schriftzeichen hat, die wir nicht entziffern können. Dann probier mal.
Mhm. Sehr würzig.
Absolut. Ich meine, du hast jetzt auch eine gute Portion
auch
von mir gerade
salzig,
bekommen.
Auch ordentlich salzig, ne?
Mhm.
Aber schmeckt mir auch. Also,
aber rund, ne?
Ja, auf jeden Fall. Sogar eine leichte Süße dabei, ne?
Genau.
Hattest du gerade gesagt, da ist auch Zucker drin oder etwas Ähnliches?
Nee. Es kann sein, dass da Zucker drin ist, denn das, was ich gerade vorgelesen habe, sind nur die Zutaten, die auf jeden Fall reingehören.
Verstehe.
Und dann hat wahrscheinlich jeder Hersteller und jede gute Hausfrau noch ihr eigenes Rezept, womit sie das Ganze abändert.
Vielleicht
kommt
es auch woanders her, aber
genau.
Die Süße meine ich.
Und sie benutzen das in Georgien für Eintöpfe, Suppen. Und Sandras Klavierlehrerin hat es uns also besonders für Bratkartoffeln empfohlen.
Mhm.
Finde ich also, eine herrliche Angelegenheit.
Finde ich auch, schmeckt echt lecker
Svanetische
auf der Tomate.
Svanetisches Salz, kann man sich mal merken.
Aber auch zum Angeben gut, finde ich. Oder? Also ihr benutzt keinen, wie heißt das, svanetisches Salz?
Ja genau, wie kennst du nicht?
Kennst du nicht? Nein.
Das kommt bei mir jeden Eintopf.
Aber ist wirklich lecker.
Schon seit Jahren. Also das ist auf jeden Fall eine Entdeckung von mir und besagte Klavierlehrerin hat uns zuletzt jetzt Schabziger Klee direkt aus Georgien mitgebracht von ihrem letzten Besuch, mit dem die anscheinend immer so eine leckere Walnusspaste machen. Das ist das nächste Projekt, genauso wie wir uns vorgenommen haben, endlich mal ein georgisches Restaurant zu besuchen. Aber das haben wir noch nicht geschafft. Aber für heute erstmal das phonetische Salz. Ich will mal noch googeln für unsere Shownotes, ob das irgendwie in Deutschland zu beziehen ist, ob es eine gute Quelle gibt. Möglicherweise gibt das ja sogar bei Amazon, keine Ahnung. Falls es das gibt, verspreche ich, verlinke ich es in den Shownotes. Billy, jetzt du. Was ist dir begegnet?
Ich war in einem Restaurant, also das, was ihr jetzt nicht geschafft habt, habe ich gemacht. Und zwar, ich bin mit Freunden nach Düsseldorf gefahren,
ja,
in ein chinesisches Restaurant.
Mhm.
Und ich kann schon vorwegnehmen, es war hervorragend. Und das Witzige ist, dass das Restaurant zumindest von außen und eigentlich auch ein bisschen von innen auch nicht toll ausgesehen hat. Also von außen war das so, ja, ganz normal, so groß an den Schaufenstern, ja, waren einfach so Gerichte schon, also Fotos von Gerichten, wie man das so kennt. Ne?
Rote Lampions.
Stand auch schon dran, was es gibt und so, also richtig so Außenwerbung. All das, was ja sonst so ein, sag ich jetzt mal, tolles Restaurant nicht machen würde. Ne?
Und ich glaube, was so eher so ein bisschen nach Imbiss oder,
und so, genau. Ne? Und wenn ich da vorbeigelaufen wäre, wäre das für mich ein chinesisches Restaurant gewesen, wie es hier haufenweise gibt. Aber jetzt habe ich Freunde, die so ein bisschen addicted sind zu dieser Küche und die gesagt haben, wir haben da sehr viel Gutes drüber gehört und lass uns mal einen Tisch reservieren und dann sind wir da hingefahren. Und das ist ein Dim Sum Restaurant. Kennst du das, Dim Sum?
Nee, nur dem Namen nach. Ich war noch nie in einem Dim Sum Restaurant.
Also Dim Sum, das bedeutet, habe ich natürlich mal nachgeguckt nachher, das heißt das Herz berühren, ne? Und das sind kleine Gerichte, die meist gedämpft oder frittiert werden.
Ah, das heißt, was du da kennengelernt hast und was du uns heute vorstellst, ist eine bestimmte Form der Darreichung.
Der Darreichung, genau. Kantonesisch.
Mhm.
Und man vergleicht das auch gerne mal so mit Tapas, weißt du? Also es gibt dort eigentlich keine Tellergerichte, also wo du einen Teller bekommst mit Reis und so weiter, ne? Sondern das sind alles so Kleinigkeiten.
Ja, verstehe.
Und es ist auch schön, wenn man mit mehreren Leuten da ist, dann kann man auch mehr bestellen und all das teilen. Und wir sind ins Restaurant reingegangen und wirklich, also ein kleines, ganz unscheinbares Restaurant, so, hatten ganz hinten einen Tisch, aber es war proppenvoll bis auf den letzten Tisch.
Was ja ein gutes Zeichen ist.
Was ein gutes Zeichen ist.
Freunde, die sich auskennen, hatten die reserviert?
Genau, haben reserviert. Und ich habe mir ja auch die Karte angeguckt, aber ich habe mich dann auf meine Bekannten verlassen. Die haben einfach ein bisschen was bestellt. Und was haben wir da gegessen? Also ich habe mal die Karte hier vor mir. Ne? Ganz herrlich war sowas wie gedämpfter Rettichreibekuchen mit Schweinefleisch.
Mhm.
Ne? Aber ein Rettichreibekuchen habe ich vorher noch nie gegessen. Das ist dann immer so eine ganz kleine Portion, ja, die auf so einem kleinen Tellerchen gereicht wird. Man teilt das dann irgendwie, wenn es nicht schon geteilt wurde, und isst das dann zusammen.
Mhm.
Ne? Dann gedämpfte Teigtaschen, dann Reisnudelrollen. Wir hatten probiert den gedämpften Pansen mit Ingwer. Das einzige Gericht, und ich glaube nicht, weil das Pansen war und ich mich davor ekle oder sonst was, was mir tatsächlich nicht so gut geschmeckt hat, weil ich fand den Eigengeschmack des Pansens jetzt nicht so toll.
Ja, aber es ist ja zumindest außergewöhnlich, dass sowas serviert wird. Also ich meine, ich kenne auch Pansen, trotzdem ist mir das auf Speisekarten jetzt noch nicht so häufig begegnet.
Genau, wir hatten gedämpften Hefeteig mit Gemüse. Es gab dort auch, wir haben sie nicht bestellt, gedämpfte Hühnerfüße.
Okay.
Also zumindest hört sich für uns originaler chinesisch an, als die Restaurants, die wir sonst kennen.
Mhm.
Wir hatten Klebreis mit Lotusblättern verhüllt. Es gab ganz wunderbaren Wasserspinat, Pak Choi, die wirklich herrlich angerichtet waren. Also ganz tolle Kleinigkeiten und ich kann dieses Restaurant nur empfehlen. Für mich hat das nochmal eine ganz andere China-Küche gezeigt.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Also ich habe mir jetzt schon Dim Sum abgespeichert als besonders gesellige und vielfältige Art, chinesische Küche präsentiert zu bekommen.
Und ehrlich, wir haben uns auch nachher ganz kurz mit der Frau unterhalten, die auch sehr nett war, die Besitzerin.
Ja.
Und unsere Bekannte, die mit am Tisch war, hat gesagt, bleiben Sie bitte so klein, wie Sie sind, nicht größer werden, weil sie dann Angst hatte, dass die Qualität sonst verloren geht.
Ja.
Und sie hat dann auch erzählt, was das für eine unglaubliche Arbeit ist, diese ganzen Kleinigkeiten herzustellen. Dass das eigentlich bedeutet, dass sie quasi rund um die Uhr arbeiten. Also tagsüber das Restaurantgeschäft, spät abends wird noch hergestellt oder früh morgens. Ne?
Ja.
Und dafür ist es aber auch unglaublich günstig. Wir haben zu zweit, weil wir die Rechnung geteilt haben, 55 Euro bezahlt, inklusive Getränke. Und ich war pappsatt. Wir haben gefühlt 15 Kleinigkeiten probiert. Aber es war echt toll. War rundum guter Besuch. Ich würde sagen, es lohnt sich sogar nur für dieses chinesische Restaurant nach Düsseldorf zu fahren.
Ja.
Und ich würde auch die Adresse mit in die Shownotes packen. Das ist das Dim Sum Gourmet in der Brunnenstraße 13 in Düsseldorf. Und es gibt auch eine Website dazu, die heißt www.dimsumgourmet.de. Die ist, wie so häufig bei solchen Restaurant-Webseiten, muss man sich die erarbeiten. Ja? Da gibt es auch so Flash-Sachen und so weiter noch.
Ah, schön.
Ja, aber es lohnt sich. Oder einfach hinfahren und vor Ort in die Karte gucken.
Perfekt. Und für alle, die jetzt vielleicht nicht in der Nähe von Düsseldorf wohnen und dahin fahren können, merkt euch einfach Dim Sum und googelt mal, ob es nicht auch bei euch in der Stadt oder bei euch in der Nähe ein Dim Sum Restaurant gibt, wo die Speisen so dargereicht werden, wie der Billy gerade beschrieben hat. Cool.
Das war so mein kulinarisches Erlebnis. Ach, vielleicht eins noch. Ich habe natürlich auch sofort an dich gedacht, als ich dort war.
Ja.
Und habe die Speisekarte auch auf vegetarische Gerichte überprüft. Ne? Ich habe jetzt gerade so ein paar Sachen vorgelesen, die fleischlastiger waren. Mhm. Aber es gibt wirklich genügend Dinge, die vegetarisch sind. Also es würde sich auch für dich lohnen.
Super.
Und das Essen ist nicht zu vergleichen mit irgendwie, keine Ahnung, süß-sauer und so weiter. Ja. Das ist wie eine andere Küche. Ne? Auch der Geschmack, die Gewürze, die Vielfalt, die Feinheit, ist einfach ganz was anderes.
Interessant. Toll. Also wir merken uns Dim Sum und probieren es alle aus.
Ja.
Billy, geil.
Sind wir am Ende?
Sind wir am Ende. Können wir abmoderieren, ne?
Würde ich auch sagen. Ich trinke noch einen Schluck Wein.
Und ich fange schon mal an. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie auf Social Media teilt. Immer wenn wir eine neue Episode veröffentlichen, dann teilen wir das ja auf Facebook, Instagram und Twitter mit. Und wenn ihr diesen Post dann einfach mal auf eurem Profil teilt, wären wir euch sehr, sehr dankbar. Denn das hilft dem Podcast natürlich bekannter zu werden und mehr Hörer zu generieren. Gleiches gilt für iTunes. Auch da könnt ihr uns helfen, wenn ihr jetzt gleich, wenn die Episode vorbei ist, auf iTunes eine Bewertung für uns hinterlasst. Muss ja nicht viel sein, einfach nur, wie es euch gefällt. Wir können ja vielleicht gerade mal noch eine vorlesen, denn das ist meine absolute Lieblingsbewertung bis jetzt. Wie heißt die Dame oder der Herr, Billy?
Besseresser 0308.
Okay.
Also man traut sich eigentlich gar nicht, die vorzulesen, weil es ein bisschen angeberisch ist. Aber uns macht das natürlich Spaß, weil wir sehen ja sonst niemanden und hören auch niemanden, außer wenn mal jemand was schreibt.
Absolut. Ne?
Und das macht natürlich Spaß. Und der hat geschrieben, der oder die, weiß man ja nicht, unfassbarer Podcast, liebevoll und aufwendig gemacht, macht süchtig. Und das ist das Problem. Es dauert so lange, bis die nächste Folge kommt. Täglich wäre gut. Vielen Dank an euch beide für eure Zeit.
Ach, ist das schön. Lieber oder liebe Besseresser 0308, tausend Dank, ganz, ganz lieb, was du da geschrieben hast. Ich habe mich, wie gesagt, mega gefreut. Wer sonst mit uns Kontakt aufnehmen möchte, weil er Fragen hat, Ideen, Themenwünsche und so weiter, kann sich per E-Mail melden, peter@herdundofen-podcast.de oder billy@herdundofen-podcast.de. Und ich würde sagen, Billy, damit sind wir raus für heute. Ihr Lieben, macht's alle gut. Danke, dass ihr uns euer Ohr geschenkt habt und eure Zeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja.
Alles Gute. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.